Quelle. Es heißt es, wohl dem Mann, wohl der Frau, wohl dem Menschen, der am Bach gepflanzt ist. Da kann die Dürre kommen, da können Krisen kommen, massenweise. Das macht einem gar nichts aus. Wohl uns, wenn wir so am Bach gepflanzt sind. Ich möchte ganz herzlich noch einladen für die kommende Woche oder Wochenende. Ganz herzlich für Freitag möchte ich einladen. Das Thema wird sein, die Mitte des christlichen Glaubens. Es gibt natürlich auch heidnischen Glaubens und esoterischen Glaubens oder buddhistischen Glaubens oder muslimischen Glauben, welchen Glauben auch immer, aber des christlichen Glaubens. Was ist die Mitte? Was ist das Zentrum des christlichen Glaubens? Dann am Samstag, was für Christen, aber auch für Nichtchristen. Eigentlich, was für Christen gilt, gilt auch für Nichtchristen. Du sollst nicht richten. Das ist das 11. Gebot, von mir natürlich genannt. Ich könnte auch noch das 12. Gebot nennen, du sollst nicht richten. Wenn wir das beherzigen, wenn wir aufhören, Menschen zu richten, haben wir Paradies auf Erden. Dann regt man sich gar nicht mehr auf, dann bleibt man ruhig und gelassen, dann überlässt man alles dem lieben Gott. Am Sonntag haben wir dann um 10 Uhr das Thema, Gott lässt dich nicht scheitern. Wir denken manchmal, Gott hat mich aufgegeben. Oh, ich habe die Sünde wieder in den Heiligen Geist begangen. Jetzt, wo wir unser Bibelstudium machen, schreiben wir immer wieder, ja, was ist die Sünde wieder in den Heiligen Geist? Warte jetzt, bis Johannesbrief behandelt wird, da wird es nochmals das Thema beleuchtet. Und ich möchte dich dann da auch einladen, dich zu beschäftigen. Aber Gott lässt dich nicht scheitern. Gott hat dich zu lieb, als dass er dich aufgeben würde. Als er dich fallen lassen würde. Gott hat dich zu lieb. Er mag dich zu sehr, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Abends haben wir dann die Gemeindebibelschule. Du bist auch hier herzlich eingeladen. Die drei Johannesbriefe, das habe ich heute Morgen geschafft. Also Gott sei Dank, dass ich durchgearbeitet habe. Jetzt ist nur noch die Korrektur zu lesen und dann nur noch das Layout. Aber ich bin froh, drei Briefe. Wir sind schon fortschrittlich, also haben schon drei Briefe durchgemacht. Und als nächstes ist dann der Thessalonicher Brief. Da geht es halt in die gleiche Richtung, Wiederkunft Jesu danach her. Und dann kommt die Offenbarung, die Apokalypse, ein sehr gutes Buch, sehr spannendes Buch. Ist natürlich ein Buch mit 7 Siegeln. Es sind auch 7 Siegel drin, so was da alles drin ist. Und so gehen wir weiter. Wir kommen schon noch in diesem Jahrhundert durch die Bibel durch. Nur nebenbei, wenn Krisen kommen, was dann? Ah ja, ich möchte noch einladen, da kommt aber keine Krise, sondern wir haben einen Gastsprecher, Josef Hetschkok, der ist zurzeit in Polen, hat mir heute geschrieben. Also er kommt, wir beten, dass er hier rechtzeitig ankommt. Der fährt mit dem Zug von Katowice bis hierher. So, und du weißt, wie die deutschen Züge, wie die Bundesbahn ist und die ganzen Anschläge mit der Bahn und so weiter. Und da kommen 17 Uhr und noch was an. Also wir hoffen, dass er hier zeitig ankommt. Lass uns auch dafür beten, dass er zeitig ankommt. Er wird am 26. und 27. hier sein. Und das Thema wird sein, höre auf Gott, lebe mit Gott. Ganz einfach. Höre auf Gott, lebe mit Gott. So, wenn Krisen kommen, was machst du da? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst. Schnell Notarzt anrufen, Feuerwehr, Pastor, Älteste, einen Strick nehmen, Tabletten nehmen, Baldrian nehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn Krisen kommen, sich ins Bett legen und Jalousie runterlassen, nichts sehen, nichts hören. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn Krisen kommen, und sie kommen, die sind unvermeidbar. Und was Krisen sind, ist eigentlich, du wächst. Und ich weiß noch, plötzlich hast du kurze Hosen, kurze Ärmel, du bist gewachsen. Und so weiter, wir wachsen ja. Und deshalb, das sind schon die Krisen, die Vorzeichen von Krisen. Sie kommen, die hast du nicht bestellt, sie sind unangemeldet. Und es gibt allerlei Arten von Krisen. Also ich möchte heute pauschal über die Krise sprechen. Wenn irgendeiner der Krisen, der vielen Krisen, Familienkrisen, Glaubenskrisen, finanzielle Krisen, Lebenskrisen, gesundheitliche Krisen, alles Krisen, das ist also das ganze Paket, ist ein Teil nämlich des menschlichen Lebens, dass Spannungen kommen. Krise heißt eigentlich der Höhepunkt, der Gipfel, die Spitze. Natürlich von was? Von unserem Leben. Einfach, wenn der Gipfel erreicht ist und Krise, du kannst aus der Krise als Verlierer oder als Sieger rauskommen. Zwei Möglichkeiten haben wir. Eine Krise, die kann uns verbessern oder verschlechtern. Also eine Krise. Also wir wollen uns nicht auf irgendeine Art der Krisen festlegen, sondern einfach mal allgemein. Alle Krisen sind fast alle gleich, da ist kein großer Unterschied. Es geht, wie wir darauf reagieren. Unsere Reaktion ist ausschlaggebend bei der Krise. Ich kann es dramatisieren, kann Weltuntergangsstimmung bekommen und kann jammern und klagen. Oder ich kann sagen, naja, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen, wir gehen weiter. So, die Krisen wollen uns alle generell fertig machen, erschüttern, unseren Glauben erschüttern. Sag doch deinem Gott ab. Das ist also das Endresultat der Krisen. Und sie kommen meistens von außen. Natürlich, manchmal sind sie in uns drin. Und dann explodieren wir. Es sind Höhepunkte. Sie wollen uns was sagen und zeigen. Das ist also das Allgemeine zu den Krisen. Wir fragen uns immer wieder, wenn so eine Krise dann kommt, was machen wir? Wie kommen wir raus? Wir sollten aber auch fragen, was soll diese Krise, was soll sie bewirken, was soll sie bezwecken, was ist zu tun und wie bekomme ich diese Sache in den Griff? Das sind also so die Fragen, die mich hier heute Nachmittag beschäftigen. Und ich will versuchen, dass du dich darauf innerlich so vorbereitest, wenn etwas kommt. Und es kann sein, du gehst aus der Tür raus und da kommt schon irgendeine Krise auf dich zu. Und du kriegst deine Krise. Und so schnell kriegst du deine Krise. Irgendeine Laus läuft dir über die Leber. Irgendetwas verletzt dich, irgendjemand guckt dich schief an, irgendjemand sagt dir ein nettes Wort, ich meine Gänsefüßchen, und schon hast du deine Krise. Was ist damit los, warum mögen sie mich nicht und so weiter. Deine Reaktion verursacht die Krisen, wie du auf diese Ereignisse, Ergebnisse, aufs Wachstum oder Wachstumsstörungen, Blockaden, Hindernisse etc., was so alles Krisen sind, darauf reagierst. Wenn Krisen kommen, dann sind sie da. Kannst machen, was du willst. Kannst dich sträuben, so viel du willst. Wenn du nicht vorbereitet bist, wirst du der Krise unterliegen und versagen, wenn du nicht vorbereitet bist, wenn du nicht stark genug bist, wenn du keinen Boden unter die Füße hast. Man sagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleider. Und genau das Gleiche gilt auch für Krisen. Also es gibt schlechte Ausrüstung. Meistens, wenn man nicht damit rechnet, wenn man nicht vorbereitet ist, dann ist so ein Tiefschlag gleich, ist man gleich so tief beleidigt, verletzt und so weiter. Die richtige Ausrüstung. So für jede Krise, du brauchst die richtige Ausrüstung. Die Welt um uns ist voller Veränderung. Das wechselt so wie das Wetter. Weißt du, die Engländer, mir gefallen die Engländer auf der einen Seite. Bei denen, da scheint Sonne, da regnet es, da ist alles auf einmal hagelt. Also das Wetter. Und die Engländer sprechen immer vom Wetter. Also wenn du Engländer zuhörst, und du hast immer einen Regenschirm dabei. In England und Südengland vor allem, wenn du ohne Regenschirm gehst, bist verloren. Du musst immer Regenschirm dabei haben. Die richtige Ausrüstung. Wohl dem, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Psalm 91, das ist der Regenschirm. Du solltest diesen Psalm immer bei dir haben. Wohl dem. Dann kann kommen, was da will. Du bist unter dem Schirm des Höchsten. Also das Leben ist voller Veränderungen. Ist Krisen und Spannungen sind wir unterworfen. Wir werden alle damit konfrontiert, denn wir sind im Werden, wir sind in der Entwicklung, wir sind in einem Prozess, nur Tote verändern sich nicht. Also solange du lebst, veränderst dich, und zwar in jeder Hinsicht, soweit in der Weite, in der Höhe, in der Breite, in der Tiefe, du veränderst dich, nur Tote verändern sich nicht. Also deshalb, wenn du die Krise in den Griff bekommen willst, erste Voraussetzung, was ich dich bitten möchte, stell dich drauf ein, dass du Krisen bekommst, und zwar am laufenden Band. Selbst wenn du kein Christ bist, und selbst wenn du ein Christ bist. Manche Leute denken, wenn ich ein Christ bin, dann habe ich keine Krisen. Nein, dann hast du auch noch geistliche Krisen dazu. Und dann hast du gemeindliche Krisen dazu. Dann hast du persönliche Krisen dazu. Dann hast du den Teufel auch noch irgendwie auf der Pelle und hast dich mit dem noch rumzuschlagen. Also rechne mit Spannungen, rechne mit Kämpfe, rechne mit Stürme. Rechne mit Stress und Arbeit und Prüfungen und Tests und Ärger. Rechne mit Widerständen, rechne mit Blockaden. Wenn du das vorbereitet bist, dann bist du nicht überrascht. Nämlich die Krise ist, wenn du nicht vorbereitet bist, und dann es überrascht mich. Rechne damit, dass Verluste kommen, dass jemand dir nichts gönnt, Mobbing und so weiter, dass solche Dinge passieren. Veränderungen, das macht das Leben, unser Leben aus. Bei Christen wie bei Nichtchristen, also da sind wir ausnahmslos alle mit eingeschlossen. In dieser Welt geht es ums Überleben. Und deshalb wird einem Menschen, egal welche Hautfarbe er hat, welche Religion er hat, welche politische Einstellung er hat, Krisen werden einem nicht erspart. Es geht ums Überleben, der Kampf ums Überleben. Wir sind außerhalb vom Paradies. Im Paradies, da war alles vom lieben Gott geordnet und geregelt. Da musstest du in die Hände klatschen und dann sind die Äpfel schon vom Baum gefallen. Aber jetzt musst du die Äpfel pflücken. Wir sind zum Überwinden auf dieser Welt. Dazu sind wir da. Der Mensch wird zum Kämpfen geboren und im Kämpfen wird man stark. Hier entdecken wir dann die Schwachheiten und die Stärken unseres Lebens, aber auch die Stärken und Schwachheiten Gottes und unseres Glaubens. Wenn Krisen kommen, finden wir plötzlich bei Gott. Denn wir fangen an zu beten, wo ist denn Gott, zu fragen. Und dann fangen wir in der Bibel vielleicht zu schmökern. Also wir werden schon, und dann fangen wir an, Gott anzubeten, womöglich, und Gott zu bitten, bitte Herr, verschone mich vor diesen Sachen. Aber es kommt, wie es kommen muss. Herr, siehst du nicht, wir verderben, haben die Jünger bei der Überfahrt nach Gadara gesagt. Herr, siehst nicht, wir verderben. Der Sturm kam plötzlich und unerwartet. Und der Herr Jesus schlief im Boot und sie weckten den Meister. Herr, siehst du nicht, wir verderben. Das war eine Krise. Und dann steht Jesus und spricht ein Wort und dann beruhigt sich die Krise, der Wind, der Sturm. Und wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Also du musst immer Jesus im Boot haben, wenn du ins Leben hinausgehst, wenn du auf die Straße läufst, wenn du im Bett liegst. Du musst Jesus in deinem Lebensboot haben. Denn die meisten Krisen kommen nachts. Wenn du schläfst oder schlafen möchtest, dann kommen die Sorgen und die Gedanken und da tauchen die Probleme auf. Und da kommt aus dem Unterbewusstsein, im Traum womöglich, irgendetwas, was dich in Panik versetzt. Und so geht's dann weiter und dann kannst du nicht mehr schlafen. Das ist schon die erste große Krise, nachts. Und nachts arbeitet der Teufel, nachts ist seine Zeit. Er ist der Fürst der Finsternis, der Nacht. Deshalb diktiert er sehr viele Gotteskinder. Aber der Hüter Israels schläft noch schlummert. Er wacht und Gott ist immer aktiv und immer bei uns. Und deshalb ist es so wichtig, dass du mit Gott einschläfst und mit Gott aufwachst. Herr, siehst nicht, wir verderben. Wenn Krisen kommen, können wir uns auf Gott berufen, denn dann ist Gott uns sonst besonders nahe. Ich lese Psalm 46, ich überfliege nur, hier Vers 1 bis 3. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in allen Krisen. Nöten heißt es hier, aber er ist ein bewährter Helfer in allen Krisen. Und dann heißt es weiter, deshalb fürchten wir uns nicht. Selbst wenn die ganze Erde erschüttert wird, wenn die Berge ins Meer stürzen, wenn die Wasserwogen über uns zusammenschlagen, Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke und ein bewährter Helfer in allen Nöten. Es gibt keine Not, die Gott nicht in den Griff bekommen könnte. Also es gibt keine Krise, die der Herr nicht meistern könnte. Er lässt zu und er will, dass wir diese Krisen durchstehen und dass wir mit ihm als Partner rechnen. Eine alte Geschichte. Wann kommen die Krisen? 1. Samuel 7, Vers 12, da nach 20 Jahren oft. Nach 20 Jahren kommt irgendetwas hoch. Du hast es gar nicht mehr gedacht, gar nicht mehr dir große Gedanken drüber gemacht. Also oft so unvorbereitet, nach 20 Jahren, wo du dich in Sicherheit wiegst und sagst, jetzt habe ich alles überstanden. Jetzt haben wir schöne Gemeinde, jetzt haben wir Familie, bin verheiratet, habe Kinder, habe Frau, Mann oder was auch immer. Jetzt kann ich glücklich sein. Und in dem Moment, wo du glaubst, dass du glücklich sein kannst, plötzlich irgendwie so ein Wolkenbruch, irgendwie so ein Orkan von irgendwoher zusammengebraut. Und da heißt es hier, 1. Samuel 7, da in das Kapitel, der Abschnitt beginnt, seit die Bundeslade von Kirjat Jearim gekommen war, sind 20 Jahre vergangen. 20 Jahre sind vergangen, also wir haben die Bundeslade, 20 Jahre sind vorbei, das war damals so ein Stress, das war so hart, da war es voller Spannungen vor 20 Jahren, da hatten wir Kampf und Probleme und so weiter. 20 Jahre reichen uns vollkommen. Jetzt, nach 20 Jahren, passiert es. Das Volk Gottes besinnt sich wieder auf Gott und da kommen die Krisen. Immer wenn Menschen sich auf Gott besinnen und sagen, danke Vater, manchmal sollte man gar nicht danken. Denke ich manchmal. In dem Moment, wo du anfängst zu danken, hört der Teufel mit, schreibt mit und dann schickt er da so eine Packung oder Ladung Sprengstoff wieder, dass du was zu verdauen hast, harte Nüsse. Also als das Volk begann wieder sich auf Gott zu besinnen, als sie so eine Konferenz oder Lagerversammlung machten und Camp-Meeting oder Feldgottesdienst und Gott loben und preisen wollten, da plötzlich tauchen aus dem Hintergrund Feinde auf. Die Philister, die wollen gleich das Volk da wieder bekämpfen, wieder vielleicht womöglich Gott den Israeliten stehlen oder den Herrgott. Der Teufel ist wütend, wenn Kinder Gottes sich versammeln, wenn Kinder Gottes Gott loben und preisen, wenn Kinder Gottes Wort hören wollen. Da ist immer wütend und da kommen Krisen. Wenn es um Gott geht, wenn es um dein Leben geht, wenn es um deine Gesundheit geht, wenn es um das Gute geht. Stell dir vor, du willst verreisen und plötzlich kommt immer wieder was dazwischen und du kommst nicht fort vom Fleck. Da immer wieder der Teufel versteht, irgendetwas dazwischen zu bringen, dass du ja nicht weiterkommst. Die Hölle tobt, wenn das Volk Gottes etwas gemeinsam unternimmt, wenn sich die Gemeinde trifft und sagt, wir wollen jetzt ein Fest machen zur Ehre Gottes. Das wollten sie damals machen, Gott dank, nach 20 Jahren. Jetzt haben wir mal Jubiläum, wir wollen dieses Jubiläum so richtig feiern. Und mitten im Jubiläum platzt die Bombe. Kommen die Philister, dann sind gleich 5 Könige und so weiter. Und da heißt es dann weiter, den Israeliten entfiel jeder Mut. Sie bekamen Angst. 5 Könige. Plötzlich von allen Richtungen tauchte einer auf. Sie haben sich nur getroffen. Sie wollten die Israeliten nichts Böses. Sie wollten niemandem ein Unrecht tun. Sie wollten nur Gott loben. Und plötzlich tauchen die Philister auf. Die Philister kommen aus dem Nichts eigentlich. So hier in dieser Geschichte. Satan wird nervös, wenn Kinder Gottes zusammenkommen. Wenn du in die Versammlung gehst. Wenn du dich auf Gott konzentrierst. Da wird der Teufel nervös. Wenn du Gottesdienst feierst. Und einfach so, selbst wenn du für dich ganz allein, du denkst gar nicht, ja, wenn ich allein werde in meiner Wohnung und so weiter, auf meinem Platz, dann habe ich Ruhe. Nein, da hast du genauso Anfechtungen. David ist allein zu Hause geblieben. Die anderen waren im Krieg. Und man hat gesagt, geht ruhig in den Krieg. Manche Leute sagen, wenn ich allein bin, passiert mir gar nichts. Und da geht der Bursche da auf dem Dach spazieren und sieht da unten im Tal die Frau und wird schwach. Er ist oben. Und so weiter. Er ist erfahren schon und er ist sicher, ihm kann ja nichts passieren. Er ist nicht auf dem Schlachtfeld. Der Teufel versteht uns, irgendwie reinzulegen. Selbst wenn du Mutterseelen allein, selbst wenn du dich einmauern würdest, in einem Bunker, im Dunkeln sitzen würdest, selbst da würde der dich einfangen. Denn er ist ein Fallensteller und dergleichen. Immer dann, wenn du Gott dich näherst, immer wenn du das Gute suchst, das Richtige suchst, versucht er dich zu bedrängen. Und in dieser Zeit, als dann diese Könige kamen, entfiel den Israeliten jeder Mut und sie bestürmten Samuel. Samuel, mach doch was, was soll man machen jetzt? Du bist ja Priester, du bist ja Prophet, du weißt es, mach was. Weißt du, da bestürmen wir dann die Gläubigen, da bestürmen wir den Pastor, die Gemeinde und so weiter. Und was hat Samuel gemacht? Er brachte Gott ein Opfer und er rief den Namen des Herrn und Gott erhörte ihn. Also das ist, was man in Krisen machen kann. Wenn Krise kommt, was macht man? Bring ein Opfer, ruf den Namen des Herrn an und erwarte von ihm die Erhörung deiner Gebete. Diese 3 Punkte ist wichtig, wenn Krisen kommen. Bring Gott ein Opfer. Nicht Gott weglaufen, sondern bring Gott ein Opfer. Und als Samuel noch nicht mit dem Opfer fertig war, rückten die Philister schon zum Kampf, schon die ersten Pfeile abgeschossen. Als er noch gar nicht mit dem Opfer fertig war. Du siehst also, wie Krisen so schnell und so plötzlich kommen. Da war noch der blaue Himmel, da war noch alles gut, da war noch alles in Ordnung, da war es noch happy. Und jetzt plötzlich mittendrin beim Opfern, beim Gebet oder was es auch immer, beim Singen, beim Predigen, da kommt der Teufel. Die Philister. Die Philister ist ein anderes Bild für Teufel, für die Welt, für die Probleme. Also wir müssen nur die Symbole nehmen, die hier drin vorkommen. Du bist noch nicht fertig. Mit deinem Gottesdienst, du hast noch nicht Amen gesagt, da greift er dich schon an. Du hast noch nicht deine Berufung festgemacht, du hast deinen Beruf noch nicht ausgelernt, du hast noch nicht deine Vision erfüllt, da greift er dich schon an und macht dich schon da auf dem halben Weg fertig. Der Teufel holt uns immer auf dem halben Weg ein. Merkt ihr das nicht? Der Feind will nicht, dass du deinen Gottesdienst beendest, glücklich beendest, segensreich beendest, stark beendest, dass du dein Werk beendest, deine Vision beendest oder deine Aufgabe und Pläne erfüllst. Er will, dass du die Sache nicht ausführst. Er ist ärgerlich, wenn du etwas Gutes unternimmst. Er will nicht, dass du selig stirbst, da hat er kein Interesse daran. Deshalb versucht er dich gerade im Alter fix und fertig zu machen. Merkt ihr das nicht? Wie der Teufel so raffiniert ist. Sogar die Menschen, die werden alt, die hätten alles, was sie brauchten. Sie haben genug gearbeitet und jetzt könnten sie Feierabend machen. Aber es gibt keinen Feierabend. Du bist noch nicht am Ziel. Und deshalb greift der Feind an. Du bist noch nicht fertig mit deiner Berufung, Karriere oder so weiter. Du bist noch nicht einmal richtig geheilt, wirst schon mit der nächsten Krankheit konfrontiert. Das ist also, wie der Feind arbeitet, immer gleich schon das Nächste. Der Herr aber, und ich guck mal, als Samuel dann gerufen und zum Herrn geschrien hat, der Herr ließ so schrecklich donnern. Heißt sie, der Herr, nachdem er das Opfer gebracht hat und sich nicht gestört hat an die Philister und einfach weitergemacht, als wenn nichts da gewesen wäre. Wenn Krisen kommen, zuerst ein Punkt, was mir ganz arg wichtig ist, mach genauso weiter wie bisher. Lass dich vom Feind nicht stören, nicht unterbrechen. Der möchte, dass du unterbrichst, dass du dein Opfer unterbrichst, dass du deinen Gottesdienst unterbrichst, dass du deinen Predigt unterbrichst und was es auch immer ist. Einfach, dass du sagst, ja gut, jetzt bitte beruhigen Sie, was ist denn Ihr Problem? Da, weißt du, Samuel hat die Sache fertig gemacht, er hat sein Opfer gebracht und als er fertig war mit dem Opfer, ließ der Herr donnern, sodass sie in Panik gerieten und flohen, die Philister. Mach was. Das ist das Einzige, was du machen kannst in deiner Krise. Und da brachen die Israeliten auf, heißt es weiter, und verfolgten sie und brachten den Philistern eine schwere Niederlage. Wie kriege ich meine Krisen in den Griff? Sich nicht unterbrechen lassen. Geschwister, das ist einfach meine Botschaft, die ich euch heute besonders rüberbringen möchte, aber ich habe noch ein paar andere Punkte. Lass dich vom Teufel nicht unterbrechen. Wenn du auf dem Weg bist, irgendwo hin, auf einer Missionsreise bist, gut, dann nimmst du halt, wenn es hier nicht geht, nimmst eine Umleitung. Nimmst einen Umweg. Aber du lässt dich nicht unterbrechen. Wenn Gott einmal handelt, dann erst bringst du deine Widersachen eine massive Niederlage. Dann haben deine Feinde nichts mehr zu lachen. Wenn Gott anfängt zu handeln, du brauchst die Gegenwart Gottes in deiner Krise, in deiner Situation, in deinem Problem, in deinem Stress oder was es auch immer ist, die Gegenwart Gottes. Und das ist, was dich dann hält. Dann hören die Feinde auf zu kämpfen, dann vergeht ihnen der ganze Spaß. Und da heißt es im Vers 12, Samuel stellte zwischen Mispa und Jeschena einen Stein mal auf und er sagt, bisher hat uns der Herr geholfen. Und deshalb nannte er den Stein Eben-Ezer, Stein der Hilfe. Du solltest solche Steine in deinem Leben haben, solche Eben-Ezers. Bis hierher hat Gott geholfen. Wenn du eine Krise hast und die Krise kommt, dann musst du dich immer wieder besinnen, bis hierher hat Gott mir geholfen. Der hat mir gestern geholfen, vorgestern geholfen, vorgestern geholfen und er wird mir weiterhelfen. Diese Steine sind Erfahrungen. Und wenn der Teufel dich in Flucht jagen möchte und dir eine Niederlage beifügen möchte, dann musst du an all diesen Steinen vorbei. Bis hierher hat Gott mir geholfen. Erinnere dich, wie weit der Herr schon in deinem Leben vorangekommen ist, was er alles schon in deinem Leben gemacht hat. Wenn Krise kommt, ruf dein Gedächtnis wach. Vergiss nicht, wie viel Gutes der Herr dir getan hat, der alle deine Sünden vergeben hat, der all dein Gebrechen schon geheilt hat, der dich mit Gnade gekrönt hat, dir Heilsgewissheit geschenkt hat. Vergiss nicht, wie viel Gutes er dir schon getan hat. Das sind diese Eben-Ezer, diese Steine der Hilfe. Bisher hat uns Gott geholfen. Wenn Krisen kommen, erinnere dich an die vergangenen Wunder, nicht an die gegenwärtigen Wunder, die du noch brauchst und was du gerade jetzt erst noch brauchen würdest, nein, an die vergangenen Wunder. Wir sollten auch das Vergangene heranziehen. Guck mal, bis hierher hat Gott mir geholfen. Denk an deine letzte Heilung. Denk an deine letzte Befreiung. Denk, wenn Probleme kommen und du nichts zu essen hast, denk an deine letzte Versorgung, wie Gott da plötzlich deinen 100-Euro-Schein finden ließ irgendwo. Ja, du sagst, aber das ist so, wie Gott deinen Spatz benutzt hat, um dir irgendwas Gutes zu tun. Denke, wenn du Schwierigkeiten hast und nicht mehr weiter weißt, denk an deine letzte Führung. Wie hat Gott dich vor kurzem geführt und geleitet? Diese Impulse, wie schnell das alles so ging, Schlag auf Schlag. Oder wenn du in einem Unglück bist, denk an deine letzte Bewahrung und wie Gott dich da rausgeholt hat. Erinnere dich, bis hierher hat Gott mir geholfen. Bis hierher bin ich mit Gott gekommen und ich werde mit Gott auch weitergehen und weiterschaffen. Denk an all das Gute, das du von ihm empfangen hast. Erinnere dich, bis wohin er dir geholfen hat. Also, und dann kannst du sagen, also der Gott, der mich bis gestern gesegnet hat, der wird mich auch morgen und übermorgen segnen und mich auch übermorgen bewahren und übermorgen versorgen, wenn er mich bisher versorgt hat. Erinnere dich, wie lang der Weg zwischen Saat und Ernte ist. Also erinnere dich der ganzen Segnungen Gottes in deinem Leben, zwischen der Vision und der Idee bis zur Realität, wie der Weg ist, Weißt du, es ist ein langer Weg. Denk aber, Gott hat die Idee gegeben, Gott wird auch die Vollendung schenken. Gott hat inspiriert und Gott wird auch das Werk vollenden. Und wir wollen nicht gleich immer, ja, wo sind die Ergebnisse? Ich bete, ich rufe, Herr, hilf, hilf, hilf. Nein. In der Bibel heißt es immer, morgen wirst du deine Hilfe erfahren. Morgen wirst du das Wunder sehen. Morgen wird der Herr handeln. Morgen um die Zeit. Und denk an die Israeliten, wie lang der Weg war zwischen der Befreiung da aus Ägypten und bis Einzug ins gelobte Land, sind 40 Jahre vergangen. Lange Zeit. Die sind nicht. Die hätten es auch in 3 Tagen schaffen können, den Weg, wenn sie schnell gelaufen wären. Aber 40 Jahre sind vergangen. Und hier ist ein Konzept, was Gott mir gezeigt hat. Sehen, bauen, beackern, ernten, danken, feiern, das alles gehört zusammen. Das ist eine lange Kette, eine Perlenkette. Und alles hat seine Zeit. Aber denk an das, was bisher war. Wie weit hat Gott dich gesegnet bis jetzt? Die Wunder, wie er dich aus Ägypten rausgeführt hat und die Plagen des Pharaos. Wer Krisen meistern will, der muss zuerst einmal drüber nachdenken, wo komme ich her? Wo komme ich her? Muss in Zeiten der Not sehen, die mit Tränen sehen oder in Zeiten der Not sehen, also in schwierigen Zeiten nicht sparen, sondern großzügig sind, mitten in der Krise, weitermachen. Nicht einfach, jetzt können wir uns nicht leisten, wir können nicht leisten, uns den Zehnten geben. Weißt du, wir haben selbst nichts zu essen. Gott erwartet manchmal von dir das Unmögliche, denn er will dich unmöglich segnen durch das Unmögliche. Die Witwe in Sarepta, die nimmt ihr letztes Brot, will backen und sterben. Und dann sagt doch der Prophet, bitte bringt mir zuerst. Das ist Glaubensprüfung. Weißt du, ohne Glaubensprüfung wirst du kein Wunder erleben. Wir müssen Glaubensprüfungen bestehen. Und das liebe Frauchen bringt dann die 2 Brote, die letzten Brote, die sie für sich gebacken hat, dem Propheten. Da, Mann Gottes, das ist für dich, der Herr segne dich. Und dann sagt der Prophet, und Frau, bei dir soll Mehl und Öl nicht aufhören, solange die Dürre hier im Lande herrscht. 18 Monate. Aber wir müssen Glaubensproben bestehen, in Zeiten der Not Zeichen setzen. So wie hier, bisher hat Gott uns geholfen, und jetzt in der Not ein Zeichen setzen, einen Stein. Hier gehört das Land Gott. Wir müssen das Land markieren, das wir einnehmen wollen. Wer Erfolg haben will, der muss in Notzeiten investieren, in Notzeiten, wenn alles knapp und wenig ist und so weiter, gerade sehen, das Beste sehen, dann wird er auch das Beste ernten. Der Mensch erntet immer das, was er sieht. Bringt mir das Brot zuerst. Das ist jetzt eine Herausforderung, das können wir uns nicht leisten. Dann kann dir Gott auch nicht geben, weil du das nicht empfangen kannst. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Das können wir uns nicht leisten. Wenn du sagst, das können wir uns nicht leisten, dann wirst du dich auch nicht leisten können. Kannst beten, kannst auch so fromm sein, wie du willst. Wir können uns nicht leisten. Und dann werden wir es auch nicht haben. Notzeiten sind zwar äußerlich, menschlich, irdisch, Zeiten des Niedergangs, der Bedrängnis, der Verzweiflung, der Trübsal. Also wir können uns nicht leisten, aber gerade da in dieser Situation Zeichen setzen, die 2 Brote. Prophet, das ist für dich. Wir müssen eine prophetische Handlung machen. Diese Frau hat eine prophetische Handlung gemacht. Sie hat gebacken und hat ihm gegeben. Er wusste, Gott lässt sich nicht lumpen. Gott ist nicht kleinkariert. In Notzeiten sollen wir auf Gott hören und fragen, was sagt er jetzt? Und nicht nur von der Notnotiz nehmen groß und sagen, ja, wir haben nicht. Weißt du, der Herr muss uns manchmal zusammenstauchen. Ich denke nur an Maria. Also, liebe Frau, aber der Herr staucht seine eigene Mutter zusammen. Meister, Ihnen geht der Wein aus. Kennst du diese Geschichte in Kana? Meister, Junge, Ihnen geht der Wein aus. Und dann sagt Jesus, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Lass mich in Ruhe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wenn meine Zeit kommt, werde ich selber handeln. Da brauchst du mir nicht Vorschriften machen. Wir möchten in Notzeiten dem lieben Gott Vorschriften machen, was er machen muss. Also in Krisenzeiten hör doch auf, dem lieben Gott Vorschriften zu machen. Er weiß es, was dir fehlt. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, in welcher Situation du dich befindest. Er weiß, dass die Stürme toben. Aber was macht unser Heiland? Er schläft im Boot. Also er weiß, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Maria, was habe ich mit dir zu schaffen? Aber als dann die Zeit kam, und als sie kam, die Maria hat nur eines gesagt, tut, was er euch sagt. In Krisenzeiten ist es wichtig, dass du auf ihn hörst, was er dir sagt. Auch wenn du das nicht verstehst, was er dir sagt. Tut, was ihr sagt. Vielleicht muss ich das auch sagen. Also wenn Krisen kommen, verlass dich auf Gott und tu, was er dir sagt. Und er spricht auf verschiedene Art und Weise. Manchmal im Traum, manchmal im Gefühl, manchmal aus dem Bauch und manchmal durch die Predigt, manchmal durch andere Menschen, manchmal durch irgendwelche Signale und Zeichen. Gott benutzt Zeichen und Signale und wir sollen darauf achten, was er uns sagt. Füll die Krüge mit Wasser. Ist ja verrückt, sowas Verrücktes zu machen. Aber gerade Gott verlangt verrückte Sachen von uns. Dass wir etwas tun, das gegen unseren Verstand geht. Denn Wunder sind nicht normal. Wenn du ein Wunder haben willst, eine wunderbare Hilfe, wunderbare Führung haben möchtest, dann musst du etwas Verrücktes zu tun. Füll die Krüge. Ja, bitte. Füll sie bis zum Rand. Und dann ist immer noch kein Wunder da. Jetzt habe ich doch den Zehnten gegeben. Oder jetzt habe ich ausgesät. Oder jetzt habe ich das gemacht. Es ist nichts aufgegangen. Ja, jetzt kommt der nächste Schritt. Was sagt er jetzt? Meistens braucht Gott 3 Schritte, bis das Wunder perfekt ist. Von uns 3 Schritte. Seele, Geist und Leib. Also diese 3 Schritte. Der Körper muss was tun, der Geist muss was tun und die Seele muss was tun. Also 3 Schritte. Und dann sagt er, gibt es dem Speisemeister. Also das ist noch verrückter. Also die Knechte werden sich noch mehr blamieren. Jetzt sage ich schon, wenn sie Wasser auffüllen, die Krüge, gut zur Fußwaschung, das ist okay. Aber jetzt noch in die Küche gehen und jetzt den Speisemeister kosten lassen und dann die Sache mit dem Bräutigam, dass der Bräutigam nachher das Urteil abgeben muss, die Seele das Urteil abgeben muss. Ja, wo hast du den Wein her? Und die wussten nicht, dass es Wasser vorher gewesen ist. Du siehst also, wie Gott führt auf 3 Etappen. Die Seele, der Geist und der Körper müssen mitmachen, wenn du ein Wunder Gottes erleben willst. Und die müssen alle 3 müssen auf Gott hören. Die Seele muss auf Gott hören, der Geist muss auf Gott hören und der Körper muss auf Gott hören. Und wenn das übereinstimmt, dann ist das Wunder perfekt. Also in Notzeiten einfach auf Gott hören und nicht auf den Becher schauen oder auf den Fass schauen oder im Krug ist kein Wein mehr da. Schau auf das, was Gott tun wird. Du weißt es nicht, wir aber überlass es ihm. Und wir lesen hier weiter bei den Philistern und Samuel hier in meiner Geschichte. Der Herr aber ließ so schrecklich donnern, dass sie alle in Panik gerieten. Aber erst nachdem er das Opfer gebracht hat, erst nachdem dein Leben das Opfer gebracht hat, das Gott von dir erwartet oder von der Witwe erwartete, erst wenn das Opfer gebracht wurde, öffnet sich der Himmel. Nur nebenbei. Lerne also in Notzeiten das Richtige zu tun, in Krisenzeiten und dich richtig zu entscheiden, und zwar göttlich zu entscheiden, auf dein Herz zu hören und auf den Heiligen Geist zu hören. Warte nicht, bis bessere Zeiten kommen, auf das große Wunder Gottes. Ja, dann, Herr, dann werde ich den Zehnten geben, dann werde ich im Glauben gehen, dann werde ich meinen Mund aufmachen, dann werde ich dies und jenes tun. Nein, in Notzeiten, aber auf den Herrn achten. Nicht, wenn es eine günstige Gelegenheit gibt oder wenn dann irgendwelche besondere Eingebung geschieht. Nein, wenn Krisen kommen, lass dich nicht von der Krise stören, unterbreche wegen der Krise dein Weg nicht, kehr nicht um, geh nicht zurück, hör nicht auf, schmeiß nicht alles hin, mach genauso weiter wie bisher. Also das habe ich gelernt in meinem Leben in den letzten 40 Jahren, ich mach weiter. Die Welt kann von mir untergehen, nach mir die Sintflut. Ja, das ist mir egal. Also warum muss ich mich um die Welt kümmern? Das ist die Sache Gottes und nicht meine Sache. Natürlich, wenn ich so ein bisschen da und dort was mitmache, ist okay, aber ich muss mein Leben leben und ich muss meinen Weg gehen und ich muss meinen Weg zu Ende gehen. Ich kann mich nicht um die Sachen kümmern. Ich muss für mich selber sorgen. Und wenn ich selber kaum durchkomme, wie soll ich dann noch andere durchbringen und die ganze Welt retten, Europa retten, Deutschland retten, Euro retten? Das ist so Wahnsinn. So, einfach weitermachen. Vertrau weiter auf Gott. So wie bisher. Gib weiter deinen Zehnten, bring weiter dein Opfer, sing weiter, bet weiter, studier weiter, grab weiter. Forsche weiter, predige das Evangelium einfach weiter, zur Zeit und zur Unzeit gelegen und ungelegen, bei gut und beim schlechten Wetter. Sei immer weiter positiv, einfach positiv bleiben und zwar sich nicht von der negativen Stimmung sich verstimmen lassen. Und das möchte, nämlich der Teufel möchte dich verstimmen, dass in deinem Leben Disharmonie entsteht. Wenn Krisen kommen, lass dich nicht verstimmen, dann erst recht ein bisschen lauter aufdrehen, dann übertönst du das Geschrei und Gebrüll des Teufels. Ja, es gibt ein paar Tricks. Dann so 120 Pfund aufdrehen, dass die Fenster klirren. Und Gott loben und preisen und sagen, ich lasse mich nicht abbringen. Ich lasse mich nicht aufhalten. Haltet mich nicht auf, hat ein Mann in der Bibel gesagt, als er einen Auftrag hatte. Weißt du, der Teufel möchte uns aufhalten. Halt mich nicht auf, der Eliezer. Ich will nach Hause, mein Isaac wartet. Haltet mich nicht auf. Der Teufel möchte dich nur aufhalten. Kämpfe weiter für Gott und für das Gute. Geh weiter den Weg des Glaubens. Wenn Krisen kommen, in deinem Geist sollst du sie ignorieren. Du kannst nicht vermeiden, dass was passiert. Aber in deinem Geist kannst du was tun. In deinem Inneren. Du kannst sagen, nee, danke. Ich halte mich an Gott. Ich halte mich an seine Verheißungen. Ich halte an meine Berufung. Ich halte mich an meine Vision. Ich halte an meine Erkenntnis. Das habe ich erkannt, das weiß ich, das verstehe ich und so bleibe ich. Ignoriere den Teufel und das Böse. Jetzt bin ich mit Johannesbrief fertig. Du, das war schon Arbeit, die drei Johannesbriefe. Aber da ist eine Passage und wir sollen die Irrlehrer nicht grüßen und nicht einmal aufnehmen. Die Irrlehrer sollst du nicht einmal zuwinken. Du sollst die Irrlehrer nicht grüßen. Und ich möchte das nur jetzt, das könnt ihr nachher nachstudieren und nachlesen nachher in dem Manuskript. Aber wir sollten den Teufel nicht einmal grüßen und sagen, hallo. Wie bitte? Verstehst? Gar keine Reaktion. Deine Reaktion entscheidet über Sieg oder Niederlage. Wenn Krisen kommen, empfangen sie gar nicht in deinem Geist. Diese Gäste wirst du nicht haben. Gib dem Argen keinen Raum, steht in meiner Bibel. Und was ist arg? Das, was mir nicht gefällt, was mir nicht schmeckt, das will ich nicht. Und das esse ich auch nicht. Und das kaufe ich nicht. Und dafür gebe ich kein Geld aus. Gib dem Argen keinen Raum, was das immer heißt. Du musst das auf deine Situation, auf das Persönliche, das Praktische deines Lebens übertragen. Auf die Krise. Gib der Krise keinen Raum. Und weißt du, die Krise, wenn du sie ignorierst, wird sie ärgerlich. Wird sie vielleicht ein paar Mal stärker, massiver. Aber irgendwann geht ihr die Luft aus. Und das ist die Taktik, wie Gott uns lehrt, den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Sei still. Sei still. Und wenn ihr stille seid, ich will für euch streiten. Und ihr werdet herrliche Siege und Wunder erleben. Still sein. Gar nicht ignorieren. Der Pharao kommt hinter mir her. Der Teufel ist hinter mir her. Je mehr du dich aufregst, desto mehr jagt dich der Teufel. Aber wenn du sagst, Bursche, gute Nacht, auf Wiedersehen, lass mich schlafen. Sag ich. Ich habe manchmal Träume, wo der Teufel mich attackiert und dann sage ich, du, ich bin im Bett jetzt und ich schlafe, ich will morgen arbeiten, ich muss morgen was für Gott tun, ich habe keine Zeit mit dir zu diskutieren heute Nacht. Und dann gehe ich weiter. Und dann habe ich Ruhe. Du musst nur auf Wiedersehen sagen, dich auf die andere Seite drehen und du wirst merken, er wird dich in Ruhe lassen. Widersteht dem Teufel, so ein flieht er von euch, naht euch zu Gott. Du bist Kind Gottes, du bekennst dein Glauben, ich gehöre Gott, ich bin Gottes Eigentum und dann widerstehst du ihm. Du kannst nur dem Teufel widerstehen, wenn du ganz nah bei Gott bist. Und in dem Augenblick, wo du sagst, Heiland, du siehst, der ist schon wieder da. Die Krise ist schon wieder da. Oder die Anfechtung, die Gedanken, diese blöden Gedanken sind schon wieder da. Das sind die Krisen. Und dann sagst du dem Heiland, Heiland, bleibe bei uns, es will Abend werden. Und schon erlebst du das Wunder. Wie überwinde ich die Krise? Was mache ich, wenn die Krisen kommen? Mach immer aus deinem Leben stets das Beste. Und das Beste ist, geh zu Jesus. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Such das Beste, entscheide dich für das Beste, fördere das Beste. Was ist das Beste? Wenn der nachts zu dir kommt, das Beste für dich ist schlafen. Einfach sag's, Heiland, jetzt will ich schlafen. Mach mir meine Augen zu. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen, als Jesus allein. Okay, und dann willst du nichts. Arbeite für das Beste, gib Gott das Beste deines Lebens und sag, ich muss morgen schaffen, habe keine Zeit dafür. Gib Gott das Opfer. Und eigentlich solltest du dich um deine Probleme kümmern. Also natürlich, wir Deutsche, wir wollen gerne Problemlöser sein. Und wir wollen herausfinden, wie und was. Nein, lass Gott dein Problem lösen, deine Krise lösen, deine Not lösen. Lass Gott. Da musst du ein Opfer bringen. dich von deinem Problem, von deiner Krise, von deiner Not lösen und Gott abgeben. Entweder du oder er. Wenn ich ein Gerichtsverfahren habe und Rechtsanwalt brauche, dann muss ich meine ganzen Akten, alles, was ich vor und habe und so weiter und getan habe, alles Wissen dem Rechtsanwalt anvertrauen. Und er muss dann für mich streiten. Und so ist auch beim lieben Gott. Du musst es ihm deine ganzen Akten überlassen. Und dann die Vollmacht geben. Und wir Christen müssen lernen, Gott die Vollmacht zu geben in unserem Leben. Herr, streite du jetzt für mich. Natürlich, der Herr wird nicht für dich streiten, wenn du ihm die Vollmacht nicht erteilst. Herr, ich übergebe es dir, jetzt mach du das. Ich lese nachher nur noch die Akten, was dabei rausgekommen ist. Gib Gott das beste Opfer, das du in deinem Leben hast, was das auch immer ist. Herr, ich liebe dich, ich vertraue dir, ich glaube dir. Und pass dich nicht dieser materialistischen, egoistischen Welt an. Weißt du, wenn du dich Gott übergibst, dann verärgerst du deine Mitmenschen unter Umständen. Ja, bist du leichtsinnig? Hast du Scheuklappen? Oder bist du ein Blindgänger? Oder du siehst alles nur noch mit der rosa-rote Brille? Nein, wir Kinder Gottes glauben an Gott, dem nichts unmöglich ist. Wir vertrauen ihm einfach. Und mir ist doch egal, ob ich deren und ihre Gefühle verletze. Wichtig ist, dass ich lebe. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt leben. Also kümmere dich nicht so sehr um die, wie empfinden die anderen Menschen, wenn sie sehen, ich mache mir nichts draus. Die sagen dir vielleicht, du bist leichtsinnig, du bist gleichgültig. Und was? Was habe ich dann davon, wenn die das sagen? Ich kann für ihre Worte mir nichts kaufen. Du musst dich auf den Herrn verlassen und selber dein Schicksal in deine Hand nehmen und deine Situation. Also in Krisenzeiten musst du über deinen eigenen Schatten manchmal sogar springen und Dinge tun. Und jetzt bitte pass auf, ich werde dir etwas Provokatives sagen. Wenn du deine Krisen lösen willst, musst du das lernen. Wenn nicht, kannst du es bleiben lassen. Aber in Krisenzeiten musst du manchmal über deinen Schatten springen. Wenn du das verstehst, ist okay. Da musst du Dinge tun, die sonst du nie tun würdest. Da musst du Wege gehen unter Umständen, die du sonst nie gehen würdest. Da musst du Entscheidungen treffen, die du sonst nie treffen würdest. Oder handeln, wie man sonst nicht handelt, gewöhnlich. Das heißt also, über seinen Schatten springen. Abraham wurde gesegnet, als er seinen lieben Isaak auf dem Altar legte. Eine verrückte Sache. Das Verrückteste, was es überhaupt gibt, Kinder opfern. Als er bereit war, die Tabus zu brechen. Und das wäre Sünde, er wäre Mörder geworden. Wenn Gott nicht eingegriffen hätte, er wäre Mörder geworden. Aber er war bereit, alles, sogar das, was er liebt, auf den Altar zu legen, die Tabus zu brechen, aufs Ganze zu gehen. Komme ich um, so komme ich um. Das ist in der Bibel so wie ein roter Faden. Und ohne Opfer auf dem Altar kannst du von Gott nicht gesegnet werden. Aber von dem Moment, wo er bereit war, seinen Isaak zu opfern, dass er den Glauben empfangen hat, durch die Verheißungen Gottes bekommen hat und auf dem so viele Verheißungen ruhen, als er bereit war, das auf dem Altar zu legen, mir ist doch vollkommen egal jetzt. Gott, wenn du das willst, kriegst du es. Ich gebe es her, stell dich zur Verfügung. Das, was er mal im Glauben empfangen hat, darauf er so lange gewartet hat, er war bereit, auf den Altar zu legen. Und dann, und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott mehr liebst als alles andere in der Welt. Gottes Segnungen gibt es nicht umsonst. Gott findet erst einen Ausweg, wenn nichts mehr geht. Also Krise. Wie kriege ich meine Krise in den Griff, wenn die Krisen kommen? Wenn du zum Allem bereit bist, dann kann Gott eine Lösung bringen. Wenn du bereit bist zur Operation, wenn du bereit bist zum Sterben, wenn du bereit bist, alles zu verkaufen, wenn du bereit bist, dich von allem zu lösen, dann beginnt das Wunderleben, wenn du bereit bist. Krisen kommen und gehen, aber Gott will sehen, bist du bereit, alles auf eine Karte zu setzen, würde man heute sagen. Bist du bereit, alles auf dem Altar zu legen, dich von allem zu lösen, wenn möglich ist? Dir soll dein Ruf vollkommen egal sein, dir soll deine Karriere vollkommen egal sein, dir sollen deine Gefühle vollkommen egal sein. Der Isaak, ja, und die ganzen Prophezeiungen, vergiss es. Und die ganzen Zusagen, Verheißungen, er war bereit, alles auf dem Altar zu legen, alles Göttliche. Isaak war was Göttliches. Weißt du, wir würden den Ismael, den würden wir opfern. Oder irgendeinen anderen Flüchtling oder Sklaven oder Diener. Aber den Isaak, meinen geliebten Sohn, Den einzigen, den du hast. Und wenn wir von Gott was haben wollen, wir müssen uns selbst was von Gott ist, auch das zurückgeben. Bereit sein, zurückzugeben. Er will das nicht haben. Das darf ich nur nebenbei sagen. Aber er will sehen, bist du wirklich bereit, von Herzen ihn zu lieben, von Herzen ihm zu dienen, vom Herzen ihm zu vertrauen und ohne Isaak weiter an die Zukunft glauben. Abraham glaubte an die Auferstehung der Toten. Also, das war das sein Geheimnis. Es ist ein Gesetz. Wer sät, der erntet. Wer kämpft, der siegt. Wer etwas tut, der erreicht auch etwas. Das ist ein Gesetz. Wer anklopft, dem wird es aufgetan. Wer glaubt, der erlebt was. Wer nichts tut, der bekommt auch nichts. Braucht ihr gar nicht warten, denn das ist ein Gesetz. Und Gottes Wort sagt, es wird nicht aufhören, Saat und Ernte, solange Himmel und Erde gibt, solange die Sonne gibt und so weiter. Also auf dieser Welt funktioniert nur alles nach diesem Gesetz. Nachdem Samuel geopfert hat und die Feinde sie umzingelten und er anfing, Gott zu loben und zu preisen, oder Josef hat, können wir auch so eine Geschichte aus der Bibel später nehmen, als er anfing mit dem Lobpreis. Also wir müssen ganz andere Mittel einsetzen, wenn wir unsere Krise bewältigen wollen. Und zwar die göttlichen Mittel, die göttlichen Waffen oder die geistlichen Waffen. Also wer nichts tut, bekommt auch nichts. Mittendrin in der Krise sollten wir Zeichen setzen. Bis hierher hat Gott uns geholfen. Und jetzt vertrauen wir, dass er uns weiterhilft. Dieser alte Gott ist unser Gott. Also wer nicht geht, der wird auch nirgendwo hinkommen. Wer nichts versucht, der entdeckt auch nichts. Also wir müssen schon was unternehmen. Die Bibel sagt, seid Täter des Wortes. Seid Täter des Gotteswortes. Wenn Krisen kommen, was soll man tun? Gut, dass du fragst. Zuerst einmal dagegen steuern. Das ist Nummer eins. Dagegen steuern mit Gottes Kraft, mit Gottes Gnade, mit Gottes Liebe und so weiter. Mit total anderen Waffen. Wir kämpfen nicht mit fleischlichen, natürlichen, irdischen, sichtbaren Waffen. Volk Gottes kämpft mit total anderen Waffen. Hebt die Hände hoch, betet und siegt das Volk Gottes. So kämpft das Volk Gottes. Er schaut nicht auf die Not, sondern er schaut auf den Herrn. Es ergibt sich Gott und nicht den Problemen. Das ist eine große Entdeckung. Wenn du die einmal gemacht hast, dann weißt du, so begegne ich meinen Problemen. Also wenn Krisen kommen, soll man genau das Gegenteil tun, als das, was die Krisen möchten, dass du gerne tust. Jetzt heulen, jetzt jammern, jetzt Alarm schlagen, jetzt Feuerwehr rufen, jetzt Notarzt rufen, jetzt Rechtsanwalt rufen, jetzt, was weiß ich, die halbe Gemeinde zusammenrufen, von wegen die Gemeinde nach Hause schicken. Das würde ich tun, wenn ich Probleme hätte. Es ist entsetzlich, was ich sage, aber weißt du, Gott weiß, Gott hat mich reingeführt und Gott führt mich auch raus. Gott hat's gegeben und Gott nimmt's. Das soll er machen. Aber das wär's jetzt. Nicht gleich irgendwie große Sache machen, Tamtam. Gewiss, wir müssen Kopf einschalten und vernünftig sein. Das hat Gott uns, dafür hat uns Gott Kopf gegeben und er wird eines Tages fragen, was hast du mit deinem Kopf gemacht? Die Logik. Wir müssen menschlich, logisch denken, das wird uns nicht erspart und abgenommen. Aber es gibt dann Grenzen für meinen Kopf. Auch wenn er rund ist und ich in jeder Richtung denken und mich bewegen kann. Aber trotzdem gibt es Grenzen dafür. Und da, wo die Grenze ist, dann überlasse ich Gott. Lass mich in Gottes Arme fallen. Gott hat uns Vernunft und Verstand gegeben, das ist klar. Wir sollen vernünftig handeln. In der Krise auf unser Herz hören, auf das Wort Gottes hören. Dann würde ich Tag und Nacht die Bibel studieren und die Bibel nicht mehr hinlegen, bis ich nicht vom Wort Gottes eine Antwort bekomme. Und im Wort Gottes ist die Antwort, selbst wenn ich die ganze Bibel durchlese, irgendwo ist die Antwort vergraben. Gott hat uns Vernunft gegeben, ihr Lieben. Und ich möchte das vielleicht auch noch sagen, wenn Krisen kommen, seid vernünftig. Seid nicht supergeistlich. Und dann zittern und was weiß ich. Wir zittern weder innerlich, noch äußerlich, noch geistlich, noch seelisch. Wir zittern nicht. Wir sind nicht bei den Zitterer. Ja, wir bleiben ruhig. In Krisenzeiten soll man den Kopf nicht verlieren, cool bleiben. Ja, was ist jetzt dran? Was willst du? Was hast du mir zu sagen? Verstehe die Körpersprache. Verstehe die Geistessprache. Wir sollen keine Vogelstrauß-Politik betreiben. Wenn Krisen kommen, soll man beten und meditieren. Nachdenken. Beten und meditieren, nachdenken. Hier brauchst du besonders Geistesleitung in der Krise, wenn Krisen kommen. Hier ist der Heilige Geist gefragt, der dich dann überlegen macht und dir inspiriert, der Heilige Geist, was der nächste Schritt ist. wenn Krisen kommen, lass dich auf keinen Fall hetzen vom Teufel. Weißt du, der Teufel will schnell, schnell, schnell. Er weiß, er hat wenig Zeit. Wenn du zu dir kommst, hat er verloren. Wenn du wieder bewusst bist der Sache, den Überblick hast, hat er verloren. Lass dich nicht in Krisenzeiten hetzen. Dinge zu tun, alles hinzuschmeißen, wegzulaufen, auszuwandern, das ist das Blödeste, was du machen kannst. Lass dich vom Heiligen Geist leiten und überleg, was ist der nächste Schritt mit Gottes Gnade. Und der Herr leitet uns schrittweise von Erkenntnis zu Erkenntnis. Wenn Krisen kommen, lass dich vom Teufel nicht treiben zu unüberlegten Handlungen. Jetzt kündige ich, jetzt schmeiße ich alles hin, jetzt lasse ich mich scheiden oder jetzt lasse ich mich krank schreiben oder was sonst noch alles. Es gibt so viele Tricks, was der Teufel anwendet. Wenn Krisen kommen, soll man sich überlegen, was können wir, was sollen wir, was ist jetzt dran eigentlich, so von meinem Verstand her, was kann ich als Mensch tun und was muss ich Gott überlassen, was muss ich anderen Leuten überlassen. Von der Maria in der Bibel heißt es, also nicht die Maria, die Mutter Jesu, sondern Maria Magdalena, die Füße salbte, Jesu Füße salbte, sie tat, was sie konnte. Das ist ein ganz schöner Satz, ist: Tu, was du kannst, nicht, was du nicht kannst. Dann schnell zur Bank gehen und Kredit aufnehmen und dann kommst du aus den Schulden nicht mehr raus. Tu, was du kannst. Wir müssen also nur das tun, was wir können, wozu wir fähig sind, nicht wozu wir unfähig sind, was in unserer Machtbereich steht, worüber wir verfügen und nicht. Und die Knechte, sie taten, was er ihnen befohlen hatte, nicht mehr und nicht weniger. Tu nicht mehr, als was der liebe Gott will. Manche möchten frömmer sein als der liebe Gott selber. Und hör auf, den guten, lieben Gott zu spielen, dass du besser sein willst wie der liebe Gott. Bleib normal, bleib du Mensch. Du bist Mensch und erst wenn du auferstanden bist, dann hast du ein Geistesleib. Und jetzt hast du noch Menschenleib. Bleib menschlich, bleib zeitlich, bleib räumlich, bleib begrenzt. Bleib ein Mensch mit beiden Beinen auf dieser Erde und schweb nicht auf Wolke Nummer 7. Ja, der Herr wird es tun. Du kannst lange warten. Der Herr tut's nicht, wenn du nicht tust, was er dir gesagt hat. Und sie taten, was er gesagt hat. Gott erwartet von dir keine Wunder. Ja, ich muss irgendwas tun. Nein, du sollst sogar noch das Unmögliche, Gott unmöglich machen, Wunder zu tun. Schau doch der Elia auf dem Karmel. Der vergießt noch Wasser auf dem Altar, damit niemand sagen kann, das Holz war so dünn, hat sich von selbst entzündet. Du musst dem lieben Gott nicht nachhelfen. Jetzt probier mal ein paar Schritte so im Glauben. Nein, du musst es nicht tun. Wenn es dir nicht gegeben ist, ist es dir nicht gegeben. Gott hat sich Wunder sich selbst vorbehalten, die Macht der Wunder und so weiter. Wenn Krisen kommen, was Gott mir gezeigt hat, ich gebe nur meine Erfahrungen weiter, muss nicht alles tun, was ich dir sage. Aber vielleicht kannst du etwas lernen aus meinen Erfahrungen, ich habe Lehrgeld bezahlt und unser Leben ist so kurz, dass wir alles lernen können, was überhaupt ein Mensch lernen kann. Und ich lerne wieder von anderen auch wieder und bin so dankbar, dass ich lernen kann. Wenn Krisen kommen, gib dem Druck nicht nach. Gib dem Druck nicht nach. In der Bibel heißt es, wir sind nicht von denen, die da weichen. Wir sind nicht von denen, die da weichen. Und da die Bibel sagt weiter, meine Seele wird an dem, der weicht, keinen Gefallen haben. Gott wird keinen Spaß, keine Freude an Menschen haben, die da weichen, die dann aufgeben, die dem Druck nachgeben. Gib dem Druck nicht nach, was es auch immer ist. Weichen, das ist resignieren, alles hinschmeißen, davonlaufen, fliehen, Gemeinde wechseln, Freunde, Partner, Geschwister wechseln, sich trennen, Gott absagen, das ist Weichen. Meine Seele wird keinen Gefallen haben an denen, die da weichen. Also, und wir, wahre Gläubige, sind nicht von denen, die da weichen. Krisen kommen. Wenn ich auch ein bisschen anders rede und sage, aber bitte nimmt es und denkt drüber nach, lass es zergehen, prüft es, ob es sich so verhält. Wenn Krisen kommen, sei nicht so wehleidig, so zimperlich. Oh, in der Bibel heißt es einmal, das haben alle Heiligen schon erlebt. Und vor euch haben alle Kinder Gottes das durchgemacht. Sei nicht so wehleidig. Weichlinge und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht ererben. Seid nicht so zimperlich. Sich von der Krise nicht einschüchtern lassen. Und dann, ach, was ich da durchmachen muss, das kannst du gar nicht glauben. Da steht alles schon in der Bibel, was du durchmachst. durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Also, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also, was ich da erlebe, nein. Weißt du, steh durch, halt es durch. Das Leben ist nichts für Weichlinge. Nichts für Weichlinge, tut mir leid. In Krisen, da macht man keine Kompromisse. Ja, wir suchen den goldenen Mittelweg. Nein, es sei denn, Gott führt dich so. Aber normalerweise führt er dich nicht so. In Krisenzeiten, Notzeiten macht man keine Kompromisse. Da geht man immer aufs Ganze. Tut mir leid, aber es ist so. Das Leben ist nichts für zimperliche, weiche Menschen, empfindliche Menschen, feige, sensible, erregbare, gefühlsvolle Menschen. Das Leben ist viel zu hart. Das Leben ist viel zu hart. Das Leben kennt keine Gnade. Das Leben, das wir hier leben, ist das natürliche Leben. Und die Natur kennt keine Gnade. Der Himmel ja, aber die Natur nicht. Die Naturgesetze kennen keine Gnade. Fahr mit Vollgas in die Kurve rein und du wirst rausgetragen, ob Christ oder nicht Christ. Da fragt ja niemand. Die Natur fragt dich nicht. Also, und wir führen ein natürliches Leben. Deshalb, das natürliche Leben kennt keine Gnade. Erst wenn Christus in unser Leben hineingekommen ist, dann sollen wir gnädig, barmherzig und gütig sein, weil Gott es ist, aber die Natur nicht. Krisen sind Konfrontationen, Idee und Realität stößt zusammen und dann müssen wir etwas Vernünftiges draus machen und dann das Schlechte vom Guten trennen und scheiden, was ist gut, was kann ich behalten. Krisen kristallisieren die Sache, also bilden ein Kristall. Und das ist ein Prozess, so ein Kristall herauszubilden. Krisen kristallisieren. Das weg, das weg, das weg, das weg. Ja, was bleibt am Schluss übrig? Vielleicht gar nichts. Aber das ist schon sehr viel dann nachher. Und dann kannst du es weitermachen. Was machst du, wenn Krisen kommen? Stürme kommen, Hitze brennt, Anfechtungen, Angriffe, Regen, Flut, Dürre, was noch nicht. Was weiß ich, was so alles. Was machst du in diesen Umwälzungen? Veränderungen, sogar langjährige bibelfeste Christen scheitern oft, sehr oft, wenn sie kein richtiges Fundament haben. Wenn sie nur so Halleluja-Evangelium gehört haben ihr Leben lang und nicht auch mal feste Speise zu sich genommen haben und auch was Kerniges geschluckt haben. Weißt du, dann fallen sogar Fromme, denk an Lots Frau. Oder Judas Ischariot, 3 Jahre beim Heiland, genauso lang wie Petrus und Johannes und die anderen. Und versagt im letzten Moment. Oder denk an Demas, der hat auch die Welt lieb gewonnen. Also als es dann schwierig wurde. Oder Markus ist zurückgegangen, als zu hektisch das Leben wurde und der Paulus da sich zu viel vorgenommen hat. Wenn Krisen kommen, und ich sag dir, wenn Krisen kommen, wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Krisen sind meistens kurz vor dem Durchbruch. Von was auch immer. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Also je größer die Krise da ist, desto näher bist du beim Durchbruch. Es kriselt. Wir sind kurz vor dem Durchbruch. Die meisten brechen aber hier schon die Zelte ab und so weiter und hören auf oder geben es auf. Kurz vor dem Ziel. Geschwister, wir dürfen, wenn Krisen kommen, dürfen wir nicht gleich resignieren. Halt 5 Minuten aus. 1 Meile noch und dann bist du am Ziel. Die meisten Krankheiten kommen im Alter, habe ich vorher gesagt, oder kurz vorm Ruhestand und so weiter. Da, wo du das Leben genießen solltest, da wird man sterbenskrank. Das ist vom Teufel. Viele gehen von falschen Voraussetzungen aus oder von falschen Erwartungen und Vorstellungen, wenn sie so das Leben leben. Die meisten Menschen, wenn Krisen kommen, die leben nur für den Augenblick. Krise, oh, 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 jetzt geht's wieder gut. Ist alles vorbei. Und das ist so Leben vom Augenblick zu Augenblick. Unser Leben müsste auf eine lange Schiene ausgelegt sein. Nicht über so Momentsachen und so weiter. Nein, wir sollten Vergangenheit haben, Gegenwart und Zukunft. Bis hierher hat Gott geholfen. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann gehst du weiter. Heute ist der Tag des Heils. Und dann, der Herr ist mit uns. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Unser Leben muss auf eine lange Schiene ausgelegt sein. Oder eine breite Basis. Wir sollten das Ganze vor Augen haben. Nicht jetzt das Augenblickliche. Dass wir jetzt so große Stürme haben, so große Anfechtungen haben und vor so großen Entscheidungen stehen und. Nein. Was ist am Ende? Und was ist danach, nach dem Ende? Nach der Sendepause? Nach der Arbeit? Nach dem Kampf? Viele, die leben nur für so Kurzziele. Jetzt, dass ich nur jetzt durchkomme. Oh, lieber Heiland, wenn ich nur jetzt überleben könnte, heute die Woche überleben könnte. Nein, du sollst 100 Jahre alt werden. Und dann das ewige Leben dazu. Wir sind nicht auf Zeit angelegt, sondern wir sind auf die Ewigkeit angelegt. Und wenn wir das mal sehen, ich bin auf die Ewigkeit angelegt, dann wird dieses Leben mir nicht zu schaffen machen. Dann werde ich dieses Leben ganz anders leben, viel gelassener. Dann werde ich auch die Krise nehmen, das ist ja zeitlich begrenzt. So nach jedem Regen kommt Sonnenschein. Und dann siehst du schönen Regenbogen und sagst, danke Herr, du bist wunderbar. Gott hat uns auf ganz was anderes angelegt. Jesus sagt, und die Bibel lehrt uns auch, wer beharrt bis ans Ende, der wird das alles ererben. Wer beharrt bis ans Ende. Und wann ist unser Ende? Wir haben gar kein Ende. Unser Leben ist endlos. Ewig. Wer beharrt bis ans Ende. Und wann bist du am Ende? Wer überwindet, wer alles erduldet, wer alles erträgt und so weiter, wer alles erleidet, bis ans Ende, der wird das alles ererben. Meine Bibel sagt, das Leben ist nicht Essen und Trinken. Das Leben ist nicht Essen und Trinken. Das Leben ist mehr als Magen, mehr als Genießen und Gesundheit und Geld. Geld ist sowieso nichts vom lieben Gott. Ist von Menschen erfunden. Zinsen von Menschen erfunden. Kredite von Menschen erfunden. Alles ist so menschlich. Jetzt kann ich meine Rechnung nicht bezahlen. Das ist alles menschlich, vergänglich. Da gibt es eine Inflation und ist alles futsch, den Bach runter. Das kann schneller gehen, als du denkst. Das Leben ist mehr als Religion. Wenn Krisen kommen, du brauchst eine stabile Partnerschaft. Starke Rückendeckung. Und der wahre Glaube ist Anbindung an Gott. Das ist Glaube. Da brauchst du jemanden, der mit dir mitdenkt, auch über den Tod hinaus. Wenn Krisen kommen, du brauchst jemanden, auf dem du dich verlassen kannst, auf Zeit und Ewigkeit. Auf einen Menschen kannst du dich nur zeitlich, räumlich, kurzfristig dich verlassen, aber auf Gott kannst du dich ewig verlassen. Die Menschen gehen eines Tages von dir. Jeder, selbst wenn er noch so süß und nett und lieb und treu ist und brav ist, die Leute verlassen dich eines Tages. Und dann stehst du wieder allein da. Allein bist du zur Welt gekommen und allein gehst du aus dieser Welt. Aber Gott, den Herrn, den Heiland. Weißt du, du brauchst eine Partnerschaft, der dich nicht aufgibt. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ist das nicht toll? Das hat Gott gesagt. Und wenn du das mal weißt, Gott ist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Jemand ist da für mich. Jemand spricht für mich am Thron Gottes. Wenn du diese Zusammenhänge weißt und wenn du weißt, Christus in mir. Also Leben ist Partnerschaft. Partnerschaft mit Gott, mit Brüdern und Schwestern, Geschwistern, Partnern. Das ist das Leben. Wir sind darauf angelegt. Aber wie erlebe ich meinen Gott? In Krisen. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass der liebe Gott manchmal so weit weg ist? So abstrakt. Gott ist ein abstraktes Wesen, kannst gar nicht vorstellen. Mal aus dem Dreieck, da sagst du, es ist der liebe Gott. Nein. Wie kann ich Gott erleben in der Krise? Möchtest du gerne wissen, wie? Ich möchte, dass Gott diese Gemeinde benutzt zur Krisenbewältigung. Wenn du eine Krise hast, da sollte ein Bruder, eine Schwester da sein. Und du solltest ein Bruder, eine Schwester sein für jemanden, der in der Krise ist. Wir sollen zusammen stehen. In der Bibel sagt, einer trage des anderen Last. So werden wir das Gebot Christi erfüllen. Johannes ist da ganz groß. Also der Apostel Johannes. Weißt du, so wie du anderen beistehst, hör zu, wie du anderen Menschen beistehst, so stehen dir andere Menschen auch bei. Das Thema richtet nicht. Mit welchem Maß du misst, mit dem Maß wird es uns gemessen. Deshalb, Geschwister und Gläubige, wo wir auch immer sind, wir sollten zueinander stehen, auch wenn der andere ein bisschen komisch ist. Und jeder ist komisch, du bist auch komisch, ich auch. Wir sind alle komisch. Du hast noch nie im Spiegel geguckt. Wenn du im Spiel mal du richtig guckst und dann noch vergrößerst, zehnfach vergrößerst, da siehst du alle Poren. Und du hast gedacht, du hast dich sauber rasiert und dann siehst du, nee, das sind noch so viele Stoppeln da. Verstehst? Wir sollten uns mal im Spiegel gucken. Aber der andere ist dein Spiegel. Weißt du, in dem Maß, wo du anderen beistehst in der Krise, weint mit den Weinenden, lacht mit den Lachenden. Das ist Bibel. und alles andere ist vom Teufel. Wir sollen das einander die Lasten tragen, was es auch immer heißt. Aber die meisten Leute sind gar nicht verbindlich oder leben nicht verbindlich. Die kommen mal und gehen mal und kommen wieder, wenn Schwierigkeiten haben. Ja, bitte hilft mir. Ja, denkst du, dass man dir hilft? Hast du denen auch geholfen, als die in Schwierigkeiten waren? Wir müssen lernen, sozial zu werden, mitmenschlich. Einfach wissen, hier gehöre ich dazu und ich gehe für deshalb, weißt du, mit Worten kann jeder Gott lieben, aber mit der Tat Gott lieben, das heißt den Mitmenschen lieben. So wie du den anderen beistehst in der Krise, Krisen werden kommen, aber was machst du, wenn die Krisen kommen? Wir müssen einander helfen, die Krisen durchzustehen. Ich bleibe bei dir, eine zweifache Schnur reißt nicht. Wenn der eine fällt, richtet der andere auf, nicht, dass er noch drunter drückt. Nein, der hilft ihm, komm wieder auf die Beine, der Herr ist gut. Weißt du, den anderen zu begleiten durch das dunkle Tal, durch das Höllental, einfach mitzugehen, an die Hand zu nehmen und sagen, ich gehe mit dir mit. Wie verhältst du dich da, wenn du siehst, jemand muss durchs tiefe, dunkle Tal gehen, Kummer, Sorgen, Angst, Stress, Schwierigkeiten? Gemeinde ist nicht zum Jubeln da, vergiss es. Also diese Gemeinde gibt es erst im Himmel. Die Gemeinde hier auf dieser Erde ist nicht zum Jubeln da, die ist zum Überleben da, um Krisen zu überleben. Zusammenzustehen, wie ein Mann gegen den Teufel anzugehen, dazu ist die Gemeinde da. Gemeinde Jesu ist da, um die Prüfung des Lebens zu bestehen und einander helfen, abzuschreiben. Schreib's auf, sag's, mach, nimm es, das so, so ist es. Ist keine Sünde. Um einander zu dienen, dazu ist die Gemeinde da. Der Schwache soll getragen werden. Der Blinde soll geführt werden. Und wir sollen einander dienen mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat. Und auch der Heilige Geist spricht in anderen Zungen, das ist das Wenigste, das Mindeste. Das dient zur Auferbauung der Gemeinde. Des Glaubens für den Einzelnen und für die ganze Gemeinde. Die ganzen Gaben, die ganzen Charismen sind dazu da, um nur das Reich Gottes zu bauen. Für den anderen, nicht für dich und nicht für mich. Nicht für dich und nicht für mich, sondern für die anderen. Die Gemeinde Jesu ist da, um einander zu Gott näher zu bringen, anzufeuern, zu ermutigen, dem anderen Halt zu geben. Schau auf mich. Oder dass du sagen kannst, schau auf mich. Wir sollten wieder so weit kommen, dass jeder Christ von uns sagt, dass jeder Einzelne sagen kann, schau auf mich, ich schaue auf Jesus und du schaust auf mich. Nicht, schau auf Jesus, den siehst du sowieso nicht. Aber schau auf mich, ich sehe Jesus, Jesus in mir. Und Jesus würde so und so handeln. Wir sind da als Gemeinde Jesu, einander zu stärken, zu motivieren und nicht auf die Nerven zu gehen. Geschwister, bedenkt, wir sind nicht da, um einander krank zu machen, sondern um einander gesund zu machen. Wir müssen als Christen aufhören mit dem ganzen Glücklichkeitswahn. Ja, Hauptsache ich bin gesegnet, Hauptsache ich komme in den Himmel. Nein, wir kommen alle in den Himmel, weil wir Jesus Christus haben und an Jesus glauben. Und jetzt müssen wir einander helfen, der noch nicht so weit ist wie ich. Und wir sollen aufhören mit dem ganzen überfrachteten Ansprüchen zu einem Glauben, Religion und so weiter, mit dem ganzen Konsumdenken. Eigentlich sollten die Christen sich fragen, worauf kann ich verzichten aus Liebe zu meinem Bruder, zu meiner Schwester? Worauf kann ich verzichten? Und du wirst merken, das Christenleben wird fantastisch. Die ersten Christen waren ein Herz und eine Seele. Sie haben alles verkauft und alles in die Gemeinde gebracht. Nicht, dass die Apostel geizig waren und Geld horteten. Nein, sie haben einfach gesagt, wir wollen uns von allem lösen. Da sollen alle was davon haben, von dem, was wir haben. Du bist für die anderen da und die anderen sind für dich da. Wenn du das einmal kapiert hast, dann sind wir in dem Schiff, das Gemeinde heißt. Es lohnt sich, Krisen durchzustehen. Weißt du, gerade die Pflanzen, wenn du die Natur nimmst, ich möchte, oder ich bin gerne, neige gerne zu Naturpredigten. Die Pflanzen schützen, befruchten sich gegenseitig und motivieren sich gegenseitig. Weißt du, sie geben an und sie geben und sie nehmen und sie empfangen wieder. Das ist die Natur, gegenseitig. Und so muss auch im Christenleben die Natur übertragen werden. Die Natur Gottes, das ist die Natur Gottes, geben und nehmen. Unser Leben soll eine göttliche Gestalt bekommen und muss von jedem Einzelnen gestaltet. Ich gestalte mein Leben. Und dann sagt er, was machst du da? Oh, dann macht die andere Person auch wieder weiter. Und so motiviert man sich gegenseitig. Und so schaukeln wir uns gegenseitig hoch, auch in den Problemen, durch die Krisen hindurch. Der Plan Gottes muss gestaltet werden. Und zwar nicht nach den Gesetzen dieser Welt, sondern nach den Gesetzen Gottes. Das Leben ist kein Konto, wo man immer nur Geld abhebt. Das Leben ist ein Konto, wo man immer Geld einzahlt. Und nur in Notzeiten hebt man ab. Das ist das Leben. Das Leben besteht aus Investitionen. Einfach, du zahlst rein in dieses Konto, sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Und dann, wenn Krisen kommen, dann kannst du sagen, Herr, denk an mich. Denk an mich. Viele wollen nur abheben und abheben und abheben und abheben und abheben. Und das Konto ist schon so überzogen. Sie leben so im Minus, geistlich auch. Zum Leben gehört einzahlen, hingeben, aufgeben, einfügen, sich einbringen. Es lohnt sich, Krisen durchzustehen und im akuten Zustand, da wo du vielleicht stehst, sagen, und jetzt erst recht. Und jetzt erst recht. Wir sind nicht von denen, die da weichen, wenn sobald Schwierigkeiten kommen oder sobald wir hören, Unwetter kommt. An den Krisen reifen wir. Die meisten können das nicht fassen. Das soll mir gut sein, ja. An Krisen reifen wir. Ihr seid alle so still jetzt. Ich weiß. Du kannst Unwetter, Stürme und Gewitter nicht verhindern, dass sie kommen. Ich nicht, niemand. Du kannst noch so viel beten. Du kannst nicht aufhalten, das, was in der Weltgeschichte beschlossen ist, das muss dich einfach über dich ergehen lassen. Was du brauchst, ist Krisenfestigkeit. Eine Basis, worauf du dein Leben gründest. Und es gibt diese Krisenfestigkeit. Wie bekomme ich das? Wie erreiche ich diese Krisenfestigkeit? Durch Arbeit verdient man etwas. Und deshalb, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das ist so ein Fluch, das Gott einmal ausgesprochen hatte über Adam und Eva. Im Schweiß deines Angesichts, du arbeitest, du bist verflucht, du bist verdammt, du bist verurteilt, du steckst mittendrin, aber du lässt dich nicht unterkriegen, du baust den Acker, bestellst die Pflanzen, auch wenn Dornen und Disteln dazwischen wachsen und Unkraut dazwischen wächst, du arbeitest. Und es lässt dich nicht unterkriegen. Du überwindest die Krisen durch Studium, indem du wieder was Neues entdeckst, deinen Horizont erweiterst, durch Vermehren deiner Talente. Während du arbeitest, gewinnst du noch was dazu und erweiterst deinen Horizont. Dein Leben gewinnt neue Werte und so überwindest du Krisen. Die Natur ist ein Gesetz und es kennt keine Gnade. Und wenn Krisen kommen, was mache ich? Und lass mich noch mal ein Stück weit zur Natur zurückgehen. Die Natur repariert sich selbst. Vielleicht hast du es noch nicht gemerkt. Die Natur repariert sich selbst. Wenn dein Auto kaputt geht, dann musst du in die Werkstatt. Wenn du krank bist, gehst zum Arzt. Aber wenn du richtig stehen würdest und eine richtige Einstellung hast und richtige Beziehung hast und alles richtig stimmt, wird dein Körper sich selber heilen. Bräuchtest keinen Onkel Doktor. Die Natur repariert sich von selbst. Denk drüber nach. Prüf nach. Weißt du, Tschernobyl, die Natur erholt sich selbst nach 40.000 Jahren, selbst wenn es sein muss. Aber die Natur erholt sich selbst. Die Natur braucht keine Werkstatt, keinen Pannendienst, keine Feuerwehr. Das Göttliche erholt sich selbst. Das Natürliche erholt sich selbst, was es auch immer ist. Das Geistliche erholt sich selbst. Und Gott ist in der Natur. Und in der Natur hat er ein selbstorganisiertes System eingebaut. Kann sich selbst organisieren. In der Bibel heißt, der Bauer schläft, hat gesät seinen Samen und er schläft und dann kommt der Tag der Ernte. Er muss natürlich ein bisschen was machen, dass die Körner nicht weggepickt werden, darauf achten. Der Bauer schläft, aber es entwickelt sich von selbst aus dem Weizenkorn die Ehre. Es entwickelt sich selbst, es wächst von selbst. Da musst du nicht jeden Tag ziehen und als Bauer dann da die Ehren ein bisschen ziehen und noch ein bisschen länger. Das würden wir Christen gerne tun. Immer noch ziehen, dass der Mais noch ein bisschen größer wird. Wenn Gott etwas tut, dann geht es von selbst. Also, wenn Krisen kommen, was mache ich? Gott vertrauen. Und wir müssen es nur betreuen und überwachen und kontrollieren und dann einsammeln, verarbeiten die Sachen. Wenn Krisen kommen, ich bin immer noch bei diesem Thema, du musst ruhig bleiben und dieses selbstorganisierende System Gottes wirken lassen. Du brauchst Abstand von der Sache. Wenn Krisen kommen, mal eine Nacht darüber schlafen, bevor du da den Brief losschickst. Du brauchst Gelassenheit. Gelassenheit ist eine Form des Selbstbewusstseins. Ich kann Gott überlassen, ich kann Gott anheimstellen, ich kann Gottes übergeben, in seine Hände legen. Ich nehme aus der Hand Gottes und ich lege es in die Hand Gottes, was auch immer ist. Der unsichtbare Gott, den sieht man nicht, hat uns ein unsichtbares, selbstorganisierendes System gegeben. Sich selbst, unsichtbar regulierendes System. Wenn du richtig vor Gott stehst, lösen sich die Probleme von selbst. So wie Wolken von selbst aufgehen, so wie plötzlich kommt die Sonne und der Nebel, die Wolken sind weg. Gott hat ein selbst unsichtbar funktionierende Kraft in uns hineingelegt. Wir müssen nur stille sein. Durch stille sein werdet ihr stark. Wenn du dich aufregst, verschlimmerst du die Situation. Schau, die Erde dreht sich von selbst. Denkst du, dass irgendjemand schiebt? Die Sonne geht von selbst auf. Das Klima steuert sich selbst. Du kannst nicht mal richtig prophezeien, was für Wetter kommt. Ein Kind wird gezeugt und entwickelt sich im Mutterleib von selbst. Da musst du nicht jetzt entwickeln. Da musst du nicht die Mutter der Puppe stricken und dann vorstellen, Junge, so sollst du werden. Die Zeit vergeht von selbst. Tag und Nacht kommt von selbst und geht von selbst. Also diese göttlichen Dinge entwickeln sich von selbst. Wenn du das mal begriffen hast, hast du schon sehr viel begriffen. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht zerstören oder überwältigen. Und das geht alles unsichtbar vor. Das siehst du nicht. Was glaubst du, was für eine Geschwindigkeit sich die Erde dreht? Spürst du was? Spürst gar nichts. Aber sie dreht sich doch. Und dann musst du auf den genauen Zeitpunkt achten, wann Gott sagt, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist der Augenblick. Wenn wir das einmal begreifen, dass das unsichtbar sich selbst regulierende System Gottes uns begleitet, führt, in uns ist, es regeneriert sich selbst. Weißt du, vieles erledigt sich von selbst, wenn du es Gott abgegeben hast. Wenn du vergibst, regelt sich vieles von selbst. Wenn du aussprichst, das verbreitet sich von selbst weiter. Wenn du etwas tust, das kommt von selbst wieder zurück zu dir. Musst du gar nicht bitten und sagen, ich erwarte die Sache. Nein, nein, das kommt von selbst zurück. Wir werden viel schneller und viel leichter mit der Krise fertig, wenn wir wissen, dass dieses Selbstregulierende göttlich ist. Gott regelt es. Es gibt in dieser Welt, oder zumindest in den letzten 100 Jahren hat es gegeben, oder gibt bis heute noch die Marktwirtschaft und die Planwirtschaft. Die Marktwirtschaft ist so ein typischer Fall von Selbstorganisation. Es regelt sich von selbst. Nachfrage und so weiter regelt das, denn die Preise, bestimmt die Preise, die Wirtschaft, und trägt sich von selbst. Also die Marktwirtschaft versorgt und trägt sich von selbst. Die Planwirtschaft ist zum Scheitern verurteilt eigentlich. Das haben wir gemerkt ja im Kommunismus. Also nach Plan. Die Planwirtschaft zerstört die ganze Gesellschaft, das Volk, die Familie und alles so geplant. Aber dieses von Gott gegebene Prinzip, es regelt sich selber. Wenn du dich in die Sache hineinbringst, dich in die Sache investierst und in der Sache dich einbringst. Planwirtschaft ist eigentlich vom Teufel. Der möchte alles planen, alles im Griff haben, alles kontrollieren. Du kannst die Krisen nicht kontrollieren. Die musst du Gott überlassen. Einer größeren Macht, diesen geheimnisvollen, unsichtbaren Macht, die das alles so managt. Planwirtschaft versagt bei den kleinsten Konflikten, ist zum Scheitern verurteilt. Und es lohnt sich, Krisen zuzulassen, indem du sagst, ja, mit Gottes Hilfe werden wir das meistern. Wir werden die Riesen wie Brot fressen. Das ist also, wie man Krisen begegnet. Die werden wir fressen. Gehört zum Leben. Sein Teil des Lebens. Die Krise veredelt mich, macht mich besser, nimmt das, was belastet ist, nimmt einem ab. Jakobus schreibt in seinem Brief, er schreibt unter anderem das Gebet eines Gerechten. Luther hat es so übersetzt, aber dort heißt es, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Das Gebet eines Bewährten. Im Himmel sind nur bewährte Leute. die sich in der Krise bewährt haben, die sich in der Anfechtung bewährt haben, die sich im Sturm bewährt haben, die sich in Schwierigkeiten bewährt haben, die sich in Krankheit bewährt haben, die sich im Mangel bewährt haben. Die sagen, ich kann alles. Paulus sagt, ich kann beides. Ich kann First Class Hotel leben und ich kann in einer Bruchbude hausen. Bewähren. Wir sind flexibel. Sind Christen flexibel? Menschen, die nicht flexibel sind, die haut die Krise um. Aber Christen sollten flexibel werden. Es lohnt sich, die Kämpfe, die Prüfungen zu bestehen, denn hinterher sieht man dann die Resultate. Nach jedem Kampf kommt die Siegesfeier, die Triumph. Es lohnt sich, eine Geburt durchzustehen und dann vor sich das kleine Baby, oh, bist erstaunt, bist glücklich, so klein und so putzlig. Aber vorher, das ist ja eine Katastrophe, eine Krise. Warum hat Gott nicht anders eingerichtet? Wir haben manchmal so gedacht, er hätte es viel einfacher machen können. Aber gerade durch das lernen wir, hart zu werden, standfest zu werden, bekommen Boden unter die Füße. Er hat auch seinem Sohn den Weg nicht verschont. Auch der musste Mensch werden. Und manchmal habe ich gedacht, guck mal, jetzt wird Jesus geboren als Sohn Gottes. Der Kaiser Augustus macht so ein Theater, kein Raum in der Herberge. Oder lauter Pannen passieren da bei der Entbindung und so weiter. Kein Platz zur Herberge. Weißt du, der Perfekte kommt in eine so unperfekte Welt. Manchmal denke ich, das ist Regiefehler Gottes. Hat er nicht aufgepasst? Hat der Erzengel Gabriel geschlafen? Deshalb niemand, selbst dem Sohn Gottes, bleibt nichts erspart. Der muss nach Ägypten fliehen noch, bei Nacht und Nebel. Wir sind mittendrin in einer Lebensentwicklung. Und das sind Krisen. Wir sind auf dem Weg zur Seligkeit, zum Erfolg, zum Segen und so weiter. Aber durch viel Trübsal muss man ins Reich Gottes gehen. Anfechtungen geben uns jedes Mal, wenn du da durchgegangen bist, eine neue Sicht und sagst, na ja, guck mal, bis hierher, eben ist er, bis hierher hat Gott mir geholfen. Dann bekommst du neue Orientierung, neue Sichtweise, neue Einstellung. Wer in Zeiten der Not sieht, der wird mit Freuden ernten, in Zeiten der Not. Und heute sind wir in Zeiten der Not, Geschwister. In Krisenzeiten, Gerichtszeit, Endzeit, was es auch immer ist. Wer jetzt einfach eine Krise hat, der soll ja etwas für Gott tun. Also ich habe in meinem Leben eine Philosophie entwickelt. Wenn ihr seht, wenn ich Traktate verteile, dann habe ich meine Krise. Nein, ich habe mir angewöhnt, wenn ich Probleme habe, ich tue was für Gott. Er tut nichts für mich, aber ich tue was für ihn. Ich fordere Gott heraus. Ich tue was für Gott. Verteile Traktate, bekenne seinen Namen. In meiner Bibel heißt es, wer mich vor den Menschen bekennt, den bekenne ich auch vor meinem himmlischen Vater. Sprechen will ich nicht über Gott, aber ich verteile Traktate, wo sein Name draufsteht. Und sage, so, bring in den Briefkasten. Und ich erlebe, Gott tröstet mich immer, immer, immer wieder. Nicht, dass ich als bete und sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vom Jammern und Klagen und Beten ist nichts passiert. Bis jetzt bei mir. Immer, wenn ich was unternommen habe. Und es wird in Schwachheit gesät und steht in Kraft auf. Vor ein paar Jahren habe ich da ein Problem gehabt, bin so frustriert gewesen. Passiert auch ein Prediger, dass er frustriert wird und eine Krise durchmacht. Eigentlich, wenn ich heute zurückschaue, eine Lausesmenü über die Leber gelaufen. Aber das war alles. Aber ich war so erschüttert und so frustriert, habe gesagt, lieber Gott, das ist alles nichts. Dann habe ich Traktate genommen, bin da die Rödernallee, da die Häuser durchgegangen, Zettel eingesteckt und dann komme ich an einem Haus, da geht eine Frau raus mit so einem großen schwarzen Köder, schönen Hund, schön, das Fell glänzt, kommt mit dem großen Hund raus und der Hund springt mich an und leckt die Hand, gerade wo ich die ganzen Traktate habe. Und die zieht und die kann den Hund nicht halten und sagt, entschuldigen Sie, das hat er noch nie gemacht und leckt. Und wisst ihr, wie sich das angefühlt hat, wenn der Hund deine Hand leckt? Und ich diene Gott, ich war so frustriert. Aber in dem Moment, während der Hund meine Hand geleckt hat, kam hier ein Bibelspruch aus der Bibel und die Hunde leckten seine Wunden beim Lazarus. Oh, ich sag, lieber Gott, guck mal, Menschen verstehen mich nicht, aber Hunde verstehen mich wenigstens. Der Hund versteht mich. Der Hund hat mir gedient. Und dann habe ich aufgehört, Traktate zu verteilen, denn der Hund, in dem Hund steckte wahrscheinlich ein Engel. Und der hat mir gedient. Die Frau hat sich x-mal entschuldigt. Was bin ich Ihnen schuldig? Oder ist alles in Ordnung? Ich habe gesagt, nee, das ist das Beste. Sie wissen, liebe Dame, nicht, was da los ist. Was da passiert ist. Menschen wissen nicht, aber Gott weiß es. Tiere wissen es auch manchmal. Tiere wissen es auch. Wenn Krisen kommen, Sitz nicht in deiner Kammer. Geh raus aus deinem Haus, aus deiner Wohnung. Geh auf die Straße und tu was für Gott. Und während du für Gott arbeitest, arbeitet Gott für dich. Arbeitet Gott für dich. Fang an, andere Menschen zu ermutigen, während du selber so entmutigt bist. Am liebsten würdest du in den Boden versinken. Ermutige andere. Sag, schau mal vor, du bist beim Sterben, aber weck andere von Toten auf. Fang an zu dienen mit der Gabe, die du hast. Einfach Menschen Mut zusprechen, Menschen zu trösten. Geh ans Telefon und sagen, hallo, guten Tag, du, ich habe was Gutes für dich. Und dir geht's miserabel, dir geht's dreckig, dir stinkt alles. Aber du rufst an, das ist nicht Heuchelei. Du willst über deinen Schatten springen. Und der Christus in dir will was tun. Lass Christus in dir arbeiten. Und während du da jemanden anrufst, dann sagt die Person, du hast mich so erquickt, so gestärkt und ich bin so beglückt worden. Du hast jemand aus der Krise geholfen und dann wird's dir dreimal aus der Krise geholfen. Stell dir deine Herausforderung, den Herausforderungen des Lebens, den Pleiten, den Niederlagen, den Tiefen, den Höhen brauchst du nicht, aber den Tiefen. Stell dich den Dingen. Ein paar Tipps noch ganz schnell. Wenn du eine Krise bekommst, wie bekommst du die Krise in den Griff? Es ist so wichtig, dass du sie in den Griff bekommst. Nicht, dass die Krise dich in den Griff hat, du musst die Krise in den Griff haben. Nicht die Krise dich. Du musst die Krise. Herrsche du darüber. Egal was es ist, herrsche du über deine Krise. Sei du Herr. Denn dazu sind wir geboren, dazu sind wir von Gott bestimmt, Christen oder nicht Christen. Spielt jetzt keine Rolle. Aber wenn du Christ hast, dann solltest du das doppelt über die Sache stehen. Und du herrsche, mach dir die Erde untertan, mach dir die Krise untertan. Mach dir den Teufel untertan, stell ihn unter deine Füße. So ein paar Tipps, wie du deine Krisen in den Griff bekommst. Zuerst einmal gestehe deine Krise und deine Kämpfe ein. Sei ehrlich. Sag, jawohl, bei mir brennt's. Weißt du, du musst nicht verheimlichen, eines Tages kommt es doch raus. Muss doch zum Arzt, muss doch zu der Bank, muss doch zum Rechtsanwalt oder zum Gericht. Also, gestehe deine Krise, deinen Kampf ein und denke über mögliche Gründe. Was könnte es sein? Und dann schreibst du auf, was die Krise ist. Weißt du, du brauchst eine Definition der ganzen Geschichte. Die will was sagen. Krankheit ist eine Sprache des Körpers. Alles ist eine Sprache. Gott predigt, Tag und Nacht, alle Sekunden, eine Botschaft. Dann halte dir die Liebe Gottes und seine Treue vor Augen. Wenn du eine Krise hast, stell dir Gott, Gott liebt mich trotzdem, auch wenn ich noch so schlecht bin, auch wenn ich noch so gefallen bin, auch wenn ich noch so viel Schweres tragen muss, auch wenn ich auf dem Boden liege, der Herr liebt mich, ich bin sein Kind. Halte das immer vor Augen. Gott steht zu dir, auch wenn es schwierig wird. Er ist nicht nur in guten Tagen bei dir, er ist in den schlechten Tagen dir noch näher, als du denkst. Er hat gute Gedanken über dich von Anfang an, von deiner Geburt bis jetzt, bis zu deinem Tod. Vermeide jede negative Gedanken über dich und andere. Denk nicht, ich bin scheiße, ich bin dreckig, ich bin schmutzig, ich bin ich bin gar nichts. Nein, denke, ich bin etwas Besonderes, von Gott geliebt. Wenn du das denkst und rede nicht negativ für dich und die ganze Kurzsprache, verwende das nicht, das, was du bist. Du bist edel, wunderbar, seine Hände Werk. Das andere ist nur Abfall. Entwerte den Plan Gottes für dein Leben nicht. Sag, ich bin wunderbar gemacht. Dann fange an, dem Plan zu folgen, den Gott dir so Stück für Stück zeigt, auch wenn es nur Bruchstücke sind, nur Fetzen. Fange an, Gott zu vertrauen, dich in das Vertrauen einzuüben, in kleinen Dingen. Vertraue Gott in kleinen Dingen. Zuerst ruderst du und dann vertraust du in kleinen Dingen. Bring Opfer. Das sind Opfer. Als Samuel das Opfer vollendet hatte. Und die Feinde kommen schon, die schießen schon. Schau nicht auf die Dunkelheit und Finsternis, die dunkle Wolke, die gerade um dich ist, auf die Umnachtung deines Lebens, auf die Angst, auf den großen Berg, den du da siehst. Fang an, einen Plan zu entwickeln, mit Gottes Hilfe. Herr, mit dir springe ich über die Mauer. Besinn dich auf Gott. Du hast noch Gott. Die Welt hat ihn nicht. Oder die hat ihn auch, aber sie nimmt ihn nicht in Anspruch. Nimm ihn Gott in Anspruch. Trainiere im Vertrauen, Gott vertrauen. Gott wird mich konkret weiterführen. Morgen ist ein anderer Tag. Ich sorge mich nicht für übermorgen, ich sorge für heute, dass ich heute noch überlebe. Aber morgen ist ein anderer Tag, jeder Tag hat seine eigene Plage. Halte dich an die zahlreichen Zusagen in der Bibel. Die sind nicht für Moses und all die anderen Leute. Nein, die Zusagen der Bibel sind speziell für dich. Es ist deine Bibel. Du musst in deine Bibel reinschreiben, meine Bibel, nicht Martin Luther seine Bibel. Und nicht da irgendwelche andere Übersetzungen. Es ist deine Bibel. Wäre schön, wenn du reinschreibst, meine Bibel, meine persönliche Bibel. Du solltest deine persönliche Bibel haben. Und dann heißt es in Josua 1, Vers 5 und 6, ich werde dich nicht vergessen, noch versäumen, noch verlassen. Sei mutig und sei stark. Also, in der Krise, sei mutig und sei stark. Nimm ein, das gute Land. Wenn es nötig ist, schau dem der Krise, dem Absturz oder was es auch immer ist, ins Gesicht. Schau, lauf nicht weg. Schau das Ding an. Schau dir die Röntgenbilder an. Schau dir die Rechnung an. Schau das Diagnose an. Schau das an und sag, ja, naja. Wunderbar, wie das alles so wächst. Und wie das alles so entsteht. Und wie sich das alles so entwickelt. Und was die Leute so alles so ausrechnen. Und wie sie da drauf kommen überhaupt. Und dann bitte Gott, in dieser Krise, bitte Gott, dir die tieferen Gründe für dieses und jenes zu zeigen, für das Scheitern zum Beispiel zu zeigen. Und bitte ihn, dass er dir zeigt, was ist der nächste Schritt. Füll die Krüge mit Wasser. Was ist der nächste Schritt? Was muss ich jetzt tun? Frag andere Leute, die im Glauben stehen, die Gott kennen. Bitte frag du den Herrn, vielleicht findest du was. Die Lösung, musst aber nicht alles tun, was die anderen sagen. Aber fragen kannst du. Dich mal informieren kannst du, mal Experten fragen, mal auch ein paar Dummköpfe fragen. Manchmal sagen Narren und Kinder die Wahrheit, was die Experten nicht drauf kommen, aber so Omi oder so Opa kann das schon auf die Wahrheit bringen, auf die Spur bringen. Was der Professor gar nicht weiß, aber so Hausmütterchen unter Umständen so ihr Hausrezept. Kehre dich ab von Gewohnheiten, zu denen Gott kein Ja gibt, kein Segen gibt. Was es auch immer ist, Gewohnheiten. Frag, was hat mich hierher gebracht? Warum bin ich in so einer Situation? Bitte Gott um Kraft für den nächsten Schritt, dass er dir zeigt. Weißt du, nicht nur, dass er dir den nächsten Schritt zeigt, sondern auch die Kraft gibt, den nächsten Schritt zu gehen. Wir sind Menschen, die nur aus der Gnade Gottes leben können. Wir schaffen es nicht. Du kannst nicht mal den nächsten Schritt tun. Du siehst den nächsten Schritt gar nicht und du kannst auch nicht tun. Das muss dir alles von oben gegeben werden. Versuche Bitterkeit aus deinem Leben rauszutun, wenn irgendwo Bitterkeit ist. Bitterkeit ist kein Rezept für Neuanfang. Aus Zorn, aus Hass, Neid oder auch was ist, leg allen Groll ab und gib dem Argen keinen Raum, also Schuld und so weiter. Ja, die haben mir zugefügt, die haben es angetan. Nein, lass es. Gott wird mit denen fertig. Verzeih allen Menschen, die dir etwas zuleide getan haben. Das ist so wichtig für Krisen. Weil Gott kann uns nicht helfen und er kann uns so lange nicht aus der Krise herausholen, solange wir nicht vergeben haben. Uns kann nur geholfen werden, wenn wir vergeben, uns davon lösen. Dann pflege Beziehungen, auch wenn diese auch wenn du jetzt von der Niederlage und Scheitern überschattet bist, aber pflege Beziehungen. Wende dich an irgendeinen Menschen. Weißt du, die Angst flieht, sobald sie sieht, dass jemand bei dir ist. Und du bist stark, sobald die Krise sieht, dass jemand da, der betet für dich, der denkt an dich. Breche Zelte ab, die nichts gebracht haben. Aber brech nicht Zelte, in denen Gott dich hineingestellt hat. Bleib bei dem, was Gott dir bis jetzt gegeben hat. Bisherher hat er mir geholfen. Bisherher hat er mir durchgetragen. Bis hierher habe ich Kraft gehabt. Bis hier konnte ich gehen. Und jetzt muss das irgendwie wieder weitergehen. Lauf nicht weg von den Problemen als solches. Lass dich von Gott, dem Schöpfer der Menschen, dir neue Möglichkeiten und Wege aufzeigen. Er weiß, was dir wohl tut und was gut ist und was dich aufbaut, was dich ermutigt. Im Propheten Jeremia steht ein wunderbares Wort, Jeremia 29, Vers 11. Ich kenne die Gedanken, die ich über dich denke. Ich muss mir vorstellen, was Gott für Gedanken über einen hat. Ich kenne die Gedanken, die ich über dich, über euch denke. Ja, wir haben ja Sendschreiben neulich betrachtet. Ich weiß deine Werke, ich kenne dich und ich verstehe dich. Und da heißt es weiter, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils habe ich für dich. Also, werde dir bewusst, Gott hat gute Gedanken mit mir und mit dir. Wenn Krisen kommen, erinnere dich an Gott. Gott ist nicht wie der Teufel. der dich vernichten und zerstören will? Und dann heißt es weiter, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft zu geben und Hoffnung zu schaffen. Gott hat also Gedanken der Zukunft und der Hoffnung. Wenn Krisen kommen, gib nicht die Hoffnung auf. Wenn die Hoffnung stirbt, bist du gestorben. Wenn die Hoffnung stirbt und gib die Hoffnung nicht auf, Gott hat Hoffnung für dich. Er hätte dich nicht errettet, er hätte für dich seinen Sohn nicht gegeben, er hätte dir den Heiligen Geist nicht gegeben, er hätte sich nicht dir offenbart, wenn er nicht Hoffnung gehabt hätte für dich. Und du wärst heute nicht hier, wenn er keine Hoffnung hätte. Er hat Hoffnung für dich und Zukunft. Also, wenn Krisen kommen, besinn dich auf Gott. Und lass dich von der Krise nicht unterbrechen. Mit dem komme ich zum Schluss. Lass dich nicht unterbrechen. Geh weiter. Und er zog fröhlich seine Straße weiter. Nicht gleich umkehren. Jetzt gehe ich noch ganz schnell in die Gemeinde, schnell nach Jerusalem. Nein, der Kämmerer zog weiter seine Straße, lebte weiter sein Leben, diente weiter seinem Gott, so viel er wusste und konnte und kannte. Ziehe fröhlich deine Straße. Und das wollen wir tun. Wenn Krisen kommen, ich mache im Plural, sehr viele Krisen kommen auf uns zu als Menschen. Und ich sage, die beste Zeit haben wir gehabt. Jetzt kommen erst die Krisen. Und wenn es anfängt zu geschehen, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Wenn das alles anfängt zu geschehen, deine Erlösung steht vor der Tür. Du bist kurz vor dem Durchbruch. Wir sind kurz vor der Entrückung. Wir sind kurz vor der Wiederkunft Jesu. Wir sind kurz vor dem Wunder Gottes, dem Wunder aller Wunder. Wir müssen nur durchhalten. Drum, halte aus, lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns motivierst durch den Heiligen Geist, sich nicht zu unterbrechen lassen von wem und von was auch immer ist. Wir sollen einfach dir nachfolgen, dir wandeln und bei dir bleiben und nicht sich von dir wegbringen lassen, nicht von der Gemeinde wegbringen lassen, nicht von unserer Berufung wegbringen lassen, nicht von unserem Glauben wegbringen zu lassen und vor allem nicht von unserem Gott wegbringen zu lassen. Herr, wir bleiben bei dir und wir möchten, dass du bei uns bleibst, aber du bleibst es und du bist bei uns, wenn wir nur zu dir halten. Segne alle meine Geschwister, meine Brüder und Schwestern, die irgendwo Kämpfe haben, gerade im Augenblick. Wir haben alle mal da und mal dort zu kämpfen. Der Leib Jesu leidet irgendwo. Aber Herr Jesus, deshalb stärke meine Brüder. Und deshalb sind wir auch hier, einander zu stärken, einander zu dienen, einander unter die Arme zu greifen, einander zu ermutigen. Schau auf Jesus. Vater, ich danke dir für diesen Nachmittag und ich danke dir für dein wunderbares Wort, stark zu sein und zunehmen in der Kraft Gottes. Halleluja. Und so mit deiner Hilfe werden wir jede Krise meistern. Und sag im Namen Jesu, lass uns zusammen sagen, im Namen Jesu schaffen wir alles. Amen.